Die Radiosendung des Chaos Computer Club Mainz hier auf Rheinwelle 92,5. Im Studio ist derzeit der Tanjev, der Pi ist unterwegs. Ich glaube, der kommt gerade zur Tür rein gleich. Und bis der hier ist, es klingelt gerade, machen wir ein bisschen Musik. Ich habe einen neuen Interpreten ausgemacht. Hallo Pi.
Hallo.
Setz dich, nimm den Keks. Wir machen trotzdem etwas Musik, dann kannst du deine Jacke noch weghängen. Ich habe Burnsheet Thornside auf Magnatune ausgemacht. Eine wundervolle Musik, ein bisschen bluesig, ein bisschen funky. Ich zeig's euch einfach mal und wir richten uns ein bisschen ein. Das war Burnsheet Thornside mit Happy Blues. Hier ist der Nordfunk auf Radio Rheinwelle 92,5. Jetzt im Studio der Tanjev und
der Pi.
Und wir reden heute ein bisschen über Computer. Dieter Middendorf hat es ja schon gesagt, die Computer lösen die Probleme, die wir ohne sie überhaupt nicht hätten. Und da ist auch was dran. Trotzdem werden wir sie jetzt wohl nicht mehr los, wahrscheinlich. Deswegen, solange wir sie noch haben, machen wir die Sendung heute mit dem Thema Informationsquelle Internet. Ohne Computer ja gar nicht denkbar. Wir wollen heute ein bisschen darüber reden, was man im Internet für Informationen kriegen kann und wie glaubhaft die eigentlich sind, wo die eigentlich herkommen. Weil das Internet ist ja keine Firma, die einfach so Informationen generiert. Ich habe heute vom Thema überhaupt keine Ahnung. Dafür weiß ich, was ich für Musik dabei habe. Und dafür habe ich ja den Pi im Studio, der sich im Vorfeld sehr intensiv mit dem Thema beschäftigt hat.
Sagen wir jetzt mal so, ne?
Behaupte ich jetzt mal so. Würde ich jetzt auch an deiner Stelle nichts Gegenteiliges sagen. Sonst schalten die Leute nämlich wieder weg.
Nee, wir haben uns schon damit beschäftigt. Wir haben ja auch noch einen Interviewpartner, der davon auch Ahnung hat.
Genau. So. Ja, dann fangen wir mal an. Ich habe unser Wiki ausgedruckt. Ein Wiki ist ja auch eine Sache, die es im Internet gibt.
Ja, Wikipedia ist ja auch eine ganz nette Informationsquelle. Zwischenzeit sehr, sehr populär geworden. Aber gibt es ja auch immer wieder Diskussionen darüber, wie vertrauenswürdig das ist, wie sehr man dem Glauben schenken kann, was die Leute da reingeschrieben haben. Weil da kann ja jeder mitschreiben, erstmal. Gibt es ja keine Qualifikation, dass man sagen muss, dass man nachweisen muss hier, wenn ich einen Artikel über Bienen schreiben will, dass ich da irgendwie Biologe sein muss und mich da gut auskenne, sondern da kann erstmal jeder mitschreiben, wie er will.
Das heißt, es gibt keine Redaktion?
Genau.
So richtig? Das ist eigentlich nur eine Plattform, wo Leute Sachen hinschreiben und andere Leute die Sachen dann wieder lesen können.
Eben.
Trotzdem?
Trotzdem liest man immer wieder Sachen, die richtig sind. Also erstaunlich oft.
Ja gut, bei vielen Sachen kann man es ja gar nicht beurteilen. Aber es stimmt schon, die Artikel, die ich lese in dem Fachbereich, in dem ich mich auskenne, stimmen häufig. Mhm. Ja, wobei wahrscheinlich gerade computeraffine Leute am ehesten bereit sind, überhaupt was beizusteuern, könnte ich mir vorstellen.
Ja, denke ich auch, aber ich finde die Artikel auch gut erklärt. Also im Vergleich zu manch anderen Quellen, die man so liest, ist es halt immer sehr, sehr darauf orientiert, dass es allgemeinverständlich ist, habe ich das Gefühl.
Ja, ist eigentlich von der Textqualität her recht hoch. Mhm. So, das stimmt.
Ich denke, dieser Effekt kommt halt daher zustande, dass zwar jeder was ändern kann, also jeder sein Wissen da reinschreiben kann, aber es auch von jedem wieder geändert werden kann, der es irgendwie besser weiß. Also wenn man irgendwas Falsches liest, kann man es auch direkt korrigieren.
Die Artikel werden evolutionär verbessert.
Genau. Mhm. Also es gibt da natürlich immer wieder mal kleine Rückschritte, aber es wird ja nie der ganze Artikel neu geschrieben, sondern immer nur, oder meistens nur Kleinigkeiten verändert irgendwie.
Hast du das schon mal dazu. Hast du da schon mitgemacht in der Wikipedia?
Ja, ich habe dazu auch schon ein bisschen was geschrieben.
Also ich bin
ja jetzt
verfasst?
Nicht so großer Autor, aber schon mal hier und da was geändert.
Verbessert?
Oder was verbessert, was dazu geschrieben. Mhm. Also sei es nur mal irgendwie Rechtschreibfehler korrigiert oder irgendwelche Sätze, die so ein bisschen unverständlich sind, mal ein bisschen umformuliert, nachdem man sie irgendwann mal verstanden hat. Wenn das so ein bisschen komplizierter ausgedrückt worden.
Aber so einen richtigen Eigenartikel hast du noch nicht geschrieben von Anfang an?
Nee, ich glaube nicht.
Aber du sorgst dafür, dass aber die vorhandenen Artikel gut lesbar sind.
Ja, ist ja so ein Interesse von allen im Prinzip. Mhm. Also hat ja jeder was davon, wenn jeder ein bisschen mitarbeitet.
Ich finde es auch erstaunlich, dass die Wikipedia zu so ziemlich jedem Thema was zu sagen hat. Ne? Es gibt ja zum Beispiel eine Sendung Genial daneben. auf einem hier nicht näher genannten Fernsehsender.
Ja, habe ich gestern auch gesehen.
Ja, ist immer sehr witzig. Und da geht es ja drum, da wird eine Frage gestellt, was ist ein RTL-Ventil zum Beispiel? Mhm. Und die Leute wissen es natürlich in der Regel nicht und dann dürfen die halt rumraten. Hm, was könnte das sein? Das ist dann immer sehr witzig und so. Ich habe halt mal spaßeshalber das RTL-Ventil nachgeschlagen und siehe da, in der Wikipedia ist es tatsächlich erklärt. Das heißt, wenn die Leute Internet im Studio hätten, also im Sender hätten, wäre das weniger spaßig. Dafür würden sie mehr Fragen durchkriegen an einem Abend. Weil die Wikipedia das halt alles weiß irgendwie.
Ja. Ja, aber die hat ja auch inzwischen halt so ein Qualitätssicherungssystem, dass gewisse Artikel immer wieder regelmäßig gesichtet werden und dass man das, was man als Normalleser direkt sieht, immer eine gesichtete Version ist. Also das heißt, hat mal jemand drüber geguckt, dass da nicht ganz grober Unfug drin steht zumindest.
Ist dann nicht grob falsch.
Das ist natürlich auch nur so bedingt, weil es halt auch nicht unbedingt so super qualifizierte Leute sind. Aber es wird dann halt schon versucht, dass die Leute auch Ahnung davon haben.
Aber was sind das für Leute? Das sind Leute, die sich durch Mitarbeit hervorgetan haben, sozusagen.
Ja.
Die da halt häufiger mitmachen, vielleicht auch schon mal mehrere eigene Artikel verfasst haben oder so.
Ja, genau. Ich glaube, man muss irgendwie eine Mindestanzahl an eigenen Artikeln oder an Bearbeitungen vorbringen.
Also letztlich muss man eine gewisse Ernsthaftigkeit nachweisen, sozusagen.
Genau, dass man sich halt wirklich mit dem Projekt intensiv beschäftigt und da ordentlich mitarbeitet, sondern nicht, dass es nicht irgendjemand dahergelaufen ist, der da so ab und zu mal reinguckt. Ich meine, es muss ja schon jemand sein, der da regelmäßig was tut.
Und die lesen die Artikel und sagen, das ist jetzt nicht grob falsch.
Hm.
Und dann mache ich meinen Stempel drauf. Ich habe das durchgeguckt. Diese Version, darum geht's ja, die Version von dem Artikel ist okay. Und dann kann man den weiter bearbeiten, aber der normale Benutzer kriegt erstmal die Version, die zuletzt diesen Stempel gekriegt hat.
Genau.
Und so ab und zu müsste dann die neue Version nochmal gelesen werden und dann nochmal gestempelt werden, dann ist das die neueste geprüfte Version.
Hm.
Sowas gibt's. Sieht man bei den entsprechenden Seiten oben rechts, gibt es so ein kleines Auge, glaube ich.
Auge ist das, ne? Ja.
Ja. So, und da steht dran, gesichtet. Gibt's aber auch nicht für alle Artikel. Also
nee, bei weitem nicht so, alle. So ein paar rausgesuchte halt. Hm. Weil es ja auch Arbeit, jedes Mal für jede Änderung dann wieder reinzugucken.
Also wahrscheinlich suchen die sich die am meisten abgerufenen raus oder so, ne?
Ja, ich schätze mal, dass da so ein Kriterium gibt. Es gibt ja auch Wikipedia als Druckform. Wo sie auch gewisse Artikel zusammengefasst haben und ausgedruckt. Oder als auf CD, DVD.
Also als Buch sozusagen.
Ja.
Wo kann man das denn kaufen?
Ich meine, es gibt so
Buchhandlungen. Kann man das im Buchladen bestellen?
Mhm.
Okay. Das wusste ich nicht.
Dachte
das
ich.
Ist auf das CD.
Also,
das auf CD.
Verunsichert man sich jetzt ein bisschen, aber.
Nee, also ich weiß vieles.
Also auf
nicht.
CD gibt es auf jeden Fall.
Auf CD, das wusste ich, ja.
Ja.
Auch zum Runterladen für einen Laptop, wenn man gerade mal keine Internetverbindung hat, zum Beispiel, ne, sowas.
Mhm.
Ja.
Gut, aber wenn man. Auch wenn er ordentlich geschrieben ist, muss man auch ein bisschen kritisch sein, weil es zum Beispiel Firmen gibt, die halt gezielt Wikipedia versuchen zu manipulieren, weil sie wissen halt, das ist eine beliebte Informationsquelle und jeder kann was reinschreiben. Das heißt, wenn ich da irgendwie ein neues Produkt geschaffen habe, kann ich auch hingehen und über mein Produkt die Kritik weglöschen oder hingehen und meine Firma irgendwie in einem besseren Licht darstellen.
Ja, ich weiß, dass zum Beispiel Pharmaunternehmen das zum Teil machen, irgendwelche kritischen Stellen zu ihren Produkten rausstreichen oder so, ne?
Hm.
Oder allein die Information, dass das Produkt mal kritisiert wurde, ob da jetzt was dran ist oder nicht, aber kritisiert wurde es, das steht mal fest und das steht in der Wikipedia einfach der Vollständigkeit halber und die Firmen gehen her und löschen diesen Absatz quasi, weil das ja einen schlechten Eindruck macht.
Ja.
Ja.
Gut, aber ich meine, es gibt dann gerade bei diesem Sichtungskonzept gibt es dann halt Leute, die immer wieder drüber gucken und dann sehen, oh, da hat jemand was gelöscht. Warum eigentlich? Dann gibt es auch noch so ein nettes Tool, so ein Wiki-Scanner, mit dem man gucken kann, was für eine Firma was geändert hat in der Wikipedia. Also wird ja immer IP-Adresse gespeichert. Nun ist aber IP-Adresse an sich erstmal nicht so aussagekräftig, weil für die meisten Leute wird die halt dynamisch vergeben. Jedes Mal, wenn man sich neu ins Internet einwählt, bekommt man eine neue Adresse zugeteilt aus dem Pool, der Provider so zur Verfügung hat. Also IP-Adresse war Adresse von einem Computer.
Ja.
Hatten wir in anderen Sendungen schon ein paar Mal erklärt.
Auch. Technisch gesehen eine Nummer.
Genau, so wie eine Telefonnummer. Und große Firmen haben meistens so einen festen Nummernbereich, dass man sagen kann, bei der Adresse weiß man, das ist die Firma da hinten dran.
Mhm.
Und dann kann man, wenn man diesen Zusammenhang hat, sich die Änderungen in der Wikipedia angucken, von welcher Adresse die kamen und so nachvollziehen, von welcher Firma da welche Änderung reinkam. Mhm. Und dann kann man zum Beispiel sehen, ah, die Firma hat ihren eigenen Artikel da verbessert und da noch ganz tolle Sachen reingeschrieben, was sie alles super gemacht haben. Und hier und da vielleicht die Kritik geleicht.
Mhm. Allerdings muss es ja nicht unbedingt negativ sein. Die Firmen können ja ihr Informationen über ihre Produkte oder ihr Firmenprofil oder was auch immer korrigieren. Also wenn jetzt einer gesagt hat, die Firma so und so wurde 1990 gegründet, könnte die Firma hergehen und sagen, es stimmt gar nicht, es war 89.
Richtig. So, ist ja auch durchaus berechtigt,
das zu ändern. Das ist dann berechtigt, genau, ja. Richtig. Ja. Und die wissen es ja dann besser. Ja.
Aber es ist trotzdem schön, dass es so Möglichkeiten gibt, dass man dann nachvollziehen kann, dass die vielleicht, was für Änderungen sie gemacht haben, ob die vielleicht nicht ein bisschen eingefärbt sind dann.
Genau. Und das muss man eigentlich wissen, wenn man die Wikipedia nutzt, gerade bei solchen Seiten, also gerade bei so Artikeln über Produkte, Artikel über Politiker, über andere Persönlichkeiten, dass natürlich Firmen, Politiker, Persönlichkeiten ihre eigenen Wikipedia-Artikel auch lesen und gegebenenfalls korrigieren in der einen oder anderen Richtung. Ne?
Ja.
Das heißt, die Informationen da müssen nicht zwingend immer total glaubhaft sein.
Es gibt dann auch Leute, die sowas dann entdecken, und aber nicht in der Lage sind oder nicht die Informationen haben, das selber gut zu korrigieren. Da kann man einfach dann so Flags reinschreiben, also so Markierungen setzen, damit andere Leute wissen, dass dieser Artikel vielleicht nicht ganz so glaubwürdig ist oder dass man den vielleicht nochmal überarbeiten wollte.
Ist das dann dieser dicke rote Balken, der oben auf der Seite erscheint sozusagen?
Ja, genau.
So, dieser Artikel ist überarbeitungsbedürftig oder sowas?
Ja, weil der irgendwie von der Meinung zu sehr eingefärbt ist oder wenn man das Gefühl hat.
Ah, okay. Und dann müsste jemand anders mal sich hinsetzen und das machen. Aber man wird zumindest informiert.
Genau, zumindest mal so eine Warnung, dass irgendjemand den Verdacht hat. Ja, darüber kann man dann diskutieren, wie berechtigt der Verdacht ist und was man ändern muss.
Allerdings habe ich den Eindruck, dass man die Wikipedia immer als grundrichtig annimmt. Also mir persönlich geht das so.
Mhm.
Ich lese irgendeinen Artikel, ich bezweifle den gar nicht. Ich meine, in der Regel hätte das keine so großen Auswirkungen.
Mhm.
Aber wenn ich jetzt zum Beispiel überlege, dass ich mir Informationen aus der Wikipedia besorge, um die in meiner Radiosendung weiterzugeben, was Dieter Middendorf zum Beispiel auch teilweise ja tut, das ist natürlich unschön, wenn ich dann falsche Informationen weitergebe, ohne die nochmal geprüft zu haben, redaktionell.
Ja.
Können wir als ehrenamtliche Mitarbeiter ja kaum leisten, immer alles aus drei Quellen zu verifizieren. So. Und in vielen Fällen ist es ja auch nicht so wild.
Ja.
Aber trotzdem ist das immer so, und dann war es halt im Radio und dann hat das schon wieder ein anderes Gewicht, als wenn man es nur in der Wikipedia gelesen hätte.
Mhm.
Und dabei war es eigentlich.
Weil genau die im Radio, die wissen das ja alles.
Ja, genau. Wir recherchieren ja total.
Das ist ja wie im Fernsehen. Also, Fernseher hat ja auch immer recht.
Der Fernseher hat. Und ich meine, wir sind vom Chaos Computer Club Mainz. Das heißt, wir kennen uns mit Computersachen aus.
Mhm.
Und wenn wir irgendwas sagen, dann wird das schon stimmen.
Ist jetzt nicht so, als würden wir nicht auch mal Unsinn erzählen.
Ja, irgendwo müssen wir unsere Infos ja auch mal haben.
eben. Und manchmal verquatscht man sich auch einfach nur. Und dann
schreibt es jemand in die Wikipedia. Ich habe aber im Radio gehört, das ist...
Oder schreibt es als Kommentar auf unsere Seite und wir müssen dann eingestehen, was wir da an Unsinn erzählt haben.
Das passiert. Ist auch schon passiert, das stimmt. Ja, manchmal ist...
Ist auch durchaus berechtigt, dass es dann mal jemand sagt, ne?
Ja, manchmal ist man einfach noch ein bisschen müde. Vollkommen richtig. Das ist die Wikipedia. Es gibt natürlich im Internet nicht nur Wikipedia. Es gibt ja eine Vielzahl von Informationen. Und ich glaube, die primäre Informationsquelle, die man so nutzt neben der Wikipedia, ist Google.
Mhm.
Ohne jetzt einen Firmennamen nennen zu wollen.
Ja, es ist halt einfach
also die Suchmaschine. Das ist die Suchmaschine. Andere verwenden vielleicht Alta Vista, Bing oder Yahoo.
Mhm.
Und die liefern wahrscheinlich alle ähnlich gute Ergebnisse. So.
Ja, denke ich auch.
Jedenfalls, man zieht sich seine Informationen bei Google und das sieht auch immer so aus, als wenn Google das wüsste. In Wirklichkeit stellt Google keine Informationen bereit, sondern die suchen ja nur Informationen, die irgendwelche anderen Leute bereitstellen. Also oft kriegt man ja als Treffer einen Wikipedia-Artikel zum Beispiel. Kommt ja häufiger vor.
Ja.
Oder eben irgendwelche Forenbeiträge. Da weiß man aber auch, gerade bei Foren, weiß man ja überhaupt nicht, wer da was geschrieben hat oder so.
Richtig. Weil das ist ja dann, bei Foren ist ja der Nachteil im Gegensatz zu Wikipedia, dass man es nicht direkt ändern kann, wenn es nicht stimmt.
Nee, was einmal
da kann man steht, halt nur sich anmelden, was drunter schreiben.
Ich glaube, der Originalautor kann oft seinen Beitrag nochmal
verändern. Ja, genau.
Oder zumindest ergänzen.
Ja.
Ja, aber das ist eine interessante Beobachtung. Auch alles, was bei Google rausfällt, muss ja wahr sein. Das ist so dieses... Man stellt das oft nicht so in Frage. Ne? Dabei ist das nicht so schön recherchiert, wie das zum Beispiel eine Tageszeitung täte. früher gemacht hat. Ich weiß nicht, ob das heute noch so machen. Heute schreiben ja, die auch die Wikipedia ab.
Ist ja heute in den Nachrichten oft das Problem, dass halt einfach von irgendwelchen anderen Nachrichtenportalen geklaut wird, von irgendwelchen anderen Seiten. Wenn man gesehen hat, oh, die schreiben da drüber, ah, dann schreiben wir auch mal da drüber.
Ja, ja,
dann sucht man sich vielleicht dann noch von einer ganz anderen Seite was raus, aber die haben das dann vielleicht auch nur abgeschrieben. Und
stimmt.
Dann hat man irgendwie 5 Seiten und die berichten alle das Gleiche und haben es aber aus der gleichen Quelle.
Genau. Die Deutsche Presseagentur macht ja immer Nachrichten. Und die werden ja dann von ganz vielen Zeitungen oder irgendwelchen News im Fernsehen einfach mehr oder weniger unverändert weitergegeben. Und das heißt, wenn die sich mal vertun, dann taucht das überall auf. Und in der Wahrnehmung der Leute ist ja dann so, ja, das haben so viele Sender unabhängig voneinander gesagt, das wird dann schon stimmen. Ja? Dabei geht es dann halt eigentlich alles auf dieselbe Quelle zurück.
Muss ja, man eigentlich. Ist auch oft dann nicht nachvollziehbar, wo die ihre Quellen her haben. Das ist eigentlich das Nette am Internet, dass man zum Beispiel in irgendwelchen Blogs von irgendwelchen Leuten, dass es so Standard ist, dass man so einen Link setzt, wo man die Informationen her hat, die man dabei schreibt. Dass dann irgendwelche, ja. Das ist praktisch an den Links, dass man dann immer direkt Quellen angeben kann. Das ist ja bei Wikipedia, wird auch an meisten Stellen versucht, dass man irgendwie Quellen angibt. Manchmal steht auch irgendwie dabei, dass der Artikel nicht genügend Quellen hat. Dass man dann zumindest von dritten Seiten dann nochmal nachvollziehen kann.
Das stimmt, die Wikipedia verfolgt da so einen wissenschaftlichen Ansatz mit korrektem Zitieren und Angabe von Quellen und sowas.
Ja. Ja. Hält sich aber halt nicht jeder dran, der was reinschreibt. Man ist auch nicht unbedingt immer so einfach, eine Quelle zu finden, wo man das dann irgendwo mal gehört, gelesen.
Ja.
Ich weiß auch nicht alles, woher ich das weiß. Wenn man so nachdenkt, woher weiß man das eigentlich alles?
Was wir hier so verzapfen? Ja, das habe ich...
Hab ich gelesen oder gehört, gelesen.
Hat mir jemand erzählt. Ich glaube, das hast du mir letzten Dienstag erzählt. So sieht es nämlich aus. Ja, Wikipedia, Google, es gibt ja noch als Nachrichtenquelle zum Beispiel Twitter, ist ja heute ganz modern. Also, die haben vielleicht manche unserer Hörer noch nicht so viel mit zu tun gehabt.
Aber hat man vielleicht schon mal gehört,
aber gehört bestimmt.
Bei den Wahlen oder so, wo dann irgendwelche Wahlergebnisse da schon vorher über Twitter veröffentlicht worden sind.
Ja, genau.
Weil die Leute da live reinschreiben, wo sie gerade sind, was sie machen, was sie gesehen haben.
Vielleicht erklären wir mal kurz.
Hatte ich auch irgendwie gerade letztens, ein Bekannter von mir hat dann irgendwie erzählt, oh, bei mir zu Hause brennt es gerade. Also nicht bei ihm zu Hause, aber in dem gleichen Ort. Und er konnte dann halt irgendwie live nachvollziehen, was es da irgendwie an neuen Erkenntnissen gibt, wie schlimm das Feuer schon ist, wie viel Feuerwehr vor Ort ist.
Ja, vielleicht erklären wir mal ganz kurz, wie Twitter funktioniert oder was das ist. Bei Twitter meldet man sich an und dann kann man Nachrichten verfassen mit maximal 140 Zeichen, also noch ein bisschen kürzer als eine SMS ist. Und die wird dann sofort per Internet sichtbar für alle, die das lesen wollen.
Finde ich ja eigentlich gut, dass die Leute so ein bisschen gezwungen werden, sich kurz zu fassen. Das hat ja so ein bisschen einen Reiz davon, weil hat ja keiner die Zeit, endlose Texte zu lesen im Internet. Ich meine, ist natürlich schon immer interessant, was man da so findet, aber man kann ja den ganzen Tag nicht nur im Internet surfen.
Es geht schneller, sozusagen.
Es geht schneller. Also man muss halt wirklich kompakt zusammenfassen, was man sagen will.
Ja, die meisten Leute schreiben da mehrere Nachrichten. Also um dann halt ihre Informationen. Aber gut, stimmt. Ist natürlich schon ziemlich kompakt so. Ja. Jedenfalls
und genau noch das. Noch eine Sache zu Twitter. Von dem System her, man kann immer von anderen Leuten die Informationen abonnieren, was die halt so schreiben.
Das heißt, ich interessiere mich für das, was der Pi schreibt. Machst du Twitter?
Nee, ich habe damit nichts zu tun. Ich habe zwar einen Blog, aber also ich sage immer, ich kann auch in meinem eigenen Blog mich kurz fassen. Ich brauche da nicht zu gezwungen zu werden.
Schon richtig, ja. Wir sind ja große Computerexperten, wenn wir noch nicht mal Twitter verwenden. Ich verwende auch kein Twitter.
Ja.
Ich bin auch kein sehr kommunikativer Mensch eigentlich. Das passt
aber
nicht so zu meinem.
Das passt nicht so ins Radio, ne?
Passt nicht so zu meiner Persönlichkeit. Gut, aber Leute, die Twitter verwenden, ich könnte dann zum Beispiel sagen, ich möchte gerne alles lesen, was der so und so bei Twitter verfasst.
Genau, dann kriegt man das, glaube ich, sogar irgendwie teilweise zugeschickt. Also wenn man irgendwie das RSS-Feed da abonniert, dann gibt es irgendwie so ein System, dass man dann automatisch benachrichtigt wird, wenn er irgendwas Neues geschrieben hat.
Wie funktioniert denn das Retwittern?
Du hast es jetzt hier reingebracht, ne?
Das ist blöd, ja. Ich bekenne mich schuldig, aber wir haben ja gleich einen Interviewpartner und da weiß ich zufällig, dass der sich da auskennt. Zumindest hoffe ich das. Ja, der kennt sich auf jeden Fall aus.
Ja, der macht ja auch beruflich viel mit Nachrichten und Informationen im Internet.
Ja, der twittert beruflich, ja. Ja, kann man wirklich so sagen.
Ja, das wird spannend. Mhm.
12.24 Uhr, wollen wir ein bisschen Musik machen?
Ja, lass mal.
Wo ich doch so eine schöne Platte gefunden habe bei Magnatune. Freie Musik. Magnatune ist eine Plattform, da kann man Musik sogar kaufen. Und unter bestimmten Umständen kann man die frei runterladen und weiterverbreiten. Das, diese Umstände liegen bei uns zum Beispiel vor, weil wir ein nicht kommerzielles Radio sind. Und hinterher sind wir ein nicht kommerzieller Podcast. Also sprich Radiosendungen zum Nachhören und Runterladen unter nordfunk.cccmz.de.
Freie Musik sagt man vielleicht nochmal. Also wir spielen ja immer nur freie Musik, das heißt frei in dem Sinne, dass man das frei kopieren kann. Also man darf es wirklich aus dem Internet runterladen.
So wie Freiheit. Und
wie Freiheit, nicht wie Freibier.
Ja.
Und ich meine, Musik im Internet gibt es viel zum Runterladen, aber meistens darf man das ja nicht so, weil das die Urheber, die das da fabriziert haben, da nicht so ganz mit einverstanden sind.
Genau, das hat
und was bei mit... freier Musik, da wissen die Leute, dass das jeder kopieren darf und die wollen das auch.
Als Band will man ja auch eine gewisse Verbreitung und einen Hörerkreis erreichen.
Man muss ja erstmal irgendwie bekannt werden. Wenn einer keinen hört, verkauft man auch nichts.
Genau. Und genauso halten wir es mit unserer Radiosendung. Die steht unter einer Creative Commons Lizenz. Das erlaubt euch, diese Radiosendung nachher runterzuladen, weiterzugeben, so viel ihr wollt. Ihr könnt ja auch weiterveröffentlichen in euren eigenen Blogs oder Links auf Twitter twittern oder irgendwie so dergleichen mehr. Wir spielen nochmal Burnshee Thornside, diesmal mit You Can't Dance. Das war Burnshee Thornside mit You Can't Dance. Wir haben noch ein bisschen mehr dabei. Da gibt es gleich noch mehr. Jetzt sind es 12.29 Uhr. Hier ist der Chaos Computer Club Mainz auf Radio Rheinwelle 92,5. Heute mit dem Thema Informationsquelle Internet. Im Studio sind der Tanjev.
Und der Pi.
Willkommen. Wir haben gerade über Wikipedia geredet und wir haben über Google geredet und wir haben über Twitter geredet. Über was müssen wir noch reden? Was sind denn andere Informationsquellen im Internet, wo man typischerweise Informationen nur sucht oder findet?
Ich wäre jetzt noch ein bisschen bei Twitter geblieben. Oder auch generell bei diesen Systemen, wie auch zum Beispiel so per E-Mail, Kettenmails, wo man irgendwie Informationen von Freunden bekommt oder von Kollegen, von Leuten, die halt man irgendwie kennt. Das wirkt halt erstmal sehr vertrauenswürdig. Oder? Ich meine, wenn du jetzt mir irgendwas erzählst, meistens gehe ich mal davon aus, du weißt das auch.
Das stimmt.
Und ich denke, das ist so ein Effekt, der halt irgendwie gerade im Internet halt sehr gefährlich ist, weil man liest das dann, denkt so, oh, schlimm, da gibt es einen ganz gefährlichen Virus oder so, kommt dann in so einer Mail rein, mit der Bitte, dass man das an alle weiterschicken soll, dann schickt man das weiter, weil man glaubt das ja und man möchte die anderen auch warnen, die man so kennt. Und so verbreiten sich ganz schnell irgendwelche Informationen, die halt gar nicht wahr sind. Weil man kann nicht wirklich nachvollziehen, wo das irgendwie herkommt. Also vielleicht ist deine E-Mail noch irgendwie der Absender von davor drinne. Aber
bis auf den Ursprung kriegt man es nicht mehr zurück.
Genau, das ist dann über 20 Leute vielleicht schon gelaufen. Und keiner weiß, wo es eigentlich herkommt. Und es ist eigentlich so eine gängige Sache, gerade in Kettenbriefen per Mail, dass da irgendwie Unsinn verbreitet wird. Also im Prinzip, wenn man eine Mail bekommt mit der Bitte, sie nicht weiterzuschicken, an vor allen Dingen an viele Leute, kann man eigentlich schon davon ausgehen, dass die E-Mail Unsinn enthält. Das sind irgendwelche Aufrufe, Warnhinweise oder irgendwie ein Kind, dem es ganz schlecht geht.
Ja, sowas habe ich früher mal gesehen, stimmt. Ja.
Kriegt man immer wieder irgendwie.
Gibt es heute noch? Ich bin da jetzt schlecht informiert. Anscheinend funktioniert mein Spamfilter so gut. Ich kriege sowas einfach nicht mehr. Ich weiß nicht.
Doch, ich bekomme sowas von also nicht, man bekommt es nicht ständig, aber so ab und zu verbreitet sich sowas noch.
Okay. Das ist ja interessant. Ja.
Es hat auch so einen stille Posteffekt, wo das dann vielleicht unterwegs dann nochmal von irgendwelchen Leuten, also gerade bei Twitter, wird das dann eventuell nochmal umgeschrieben, weil man hat es zwar bei dem gelesen, aber man möchte es nochmal selber an seine eigenen Leute verbreiten, weil bei seinem eigenen Twitter, wie heißt das, Twitter-Feed, lesen ja nochmal ganz andere Leute mit und die möchte man ja auch informieren.
Ja.
Und man macht sowas ja auch, um irgendwie Informationen zu verbreiten, man möchte ja auch irgendwas schreiben.
Wenn man will ja Präsenz zeigen und irgendwie in der Öffentlichkeit auftreten.
Ja, ja. Ich meine, was hat man so Spannendes zum Leben, im Leben zu berichten, weil man irgendwie arbeiten und abends war man schlafen und zwischendurch hat man was gegessen.
Ja, deswegen sind auch die meisten Weblogs nicht so interessant, ne? Weil die Leute wollen halt gerne bloggen, aber haben eigentlich gar nichts zum Bloggen.
So. Richtig, richtig.
Und ich meine, dass ich abends ins Bett gehe und mir vorher die Zähne putze, muss ich nicht unbedingt aufschreiben.
Eben. Also ich glaube, es passiert oft, dass dann irgendwie zu viel Information, die man dann gar nicht wissen will, verbreitet wird.
Ja, und dann entsteht so ein Hintergrundrauschen. Da muss man sich die wertvollen Sachen wieder rauspicken. Mhm. Das ist dann wieder eine Herausforderung. Aber diese Kettenbriefe, sind die denn gefährlich?
Mhm.
Schädlich oder so?
Nervig. Also ich meine, also es kann auch schon sein, dass irgendwie Kettenbriefe, wenn die zigfach weitergeschickt werden, dass es halt schon die Mail-Server so ein bisschen belastet. Aber jetzt im Vergleich zu den Spam-Mails, die da reinkommen, ist das, glaube ich, nicht so gravierend.
Ist das so ein bisschen in den Hintergrund getreten. Ja gut, die Kettenmails haben auch kein Verfallsdatum, das ist auch ein bisschen blöd.
Genau.
Die kommen einfach nach 2 Jahren wieder vorbei und das ist die, die du vor 2 Jahren schon mal in der Hand hattest. Und
hat sich dann halt auch irgendwie gehalten. Aber es gibt dann Seiten, wo man irgendwie, wenn man irgendwie den ersten Satz oder so aus der Mail, die man da bekommen hat, kopiert, mal in Google reinhaut,
ja.
Findet man oft dann Quellen, wo dann irgendwie diese Kettenbriefe halt schon bekannt sind und dann auch noch vielleicht ein paar Hintergrundinformationen dazu verbreitet werden, zum Beispiel.
Erstmalig 1995 aufgetreten.
Mhm.
Und jetzt liegt die schon wieder in meinem Postfach.
Ja. Das sind zum Beispiel auch manchmal irgendwelche Vermisstenmeldungen oder sowas, wo dann derjenige schon lange wieder gefunden worden ist.
Ja, ja, ja.
Also wo die Information gar nicht falsch ist, aber einfach schon total veraltet.
Ja, da fällt mir eine Geschichte ein, die ich aber leider nicht mehr zusammenkriege jetzt gerade. Ganz spontan. Da hat wohl jemand eine Kettenmail verschickt mit einer Telefonnummer von einem, naja, Freund, Bekannten.
Hm.
Wollte sich sozusagen Spaß erlauben und hat die Leute, glaube ich, gebeten, da anzurufen wegen irgendwas. Oder hat irgendwie geschrieben, dem seine Frau wäre krebskrank und bla und hast du nicht gesehen. Das war halt alles erfunden.
Hm.
Aber die Leute, also viele Leute haben dann da angerufen und das wurde zu einem regelrechten Telefonterror.
Das muss übel geworden sein.
Ja, weil wenn du dann auf einmal 100 Anrufe pro Tag hast und so eine Kettenmail verfällt halt nicht, die geht immer weiter und immer weiter. Und
das hat so einen Pyramideneffekt, wenn man das von 20 Leute weiterschickt und davon schicken es
wieder
nur 3 nochmal an 20 Leute.
Das ist schon 60.
Da hat man schon direkt was ausgelöst.
Also das war richtig schlimm und der musste sich dann wohl auch einen neuen Telefonanschluss besorgen und so. Also es war richtig übel. Und ich glaube, es war ursprünglich als Spaß gedacht, aber das ging dann ein bisschen in die Hose.
Ja, ich glaube, da hat er den Effekt ein bisschen unterschätzt.
Ja, schon. Gut, das sind dann so die dunklen Seiten dieser Kettenmails. Solange es nur um ein Virus geht, den es gar nicht gibt, geht's ja noch.
Mhm.
Solange man nicht in so einer Warnmail den Virus dann mitschickt.
Ja, soll auch schon vorgekommen sein.
Ja, ja, genau. Oder was auch schon vorgekommen ist, eine Mail mit von wegen, ja, es gibt ein Virus, prüfen Sie bitte, ob auf Ihrer Festplatte die Datei C Windows Schrückdrückwürdelbrünft vorhanden ist. Und wenn ja, das ist ein schlimmer Virus, löschen Sie sie sofort. Und das machen natürlich dann alle. Und danach können die ihren Rechner nicht mehr hochfahren, weil das halt so eine der wichtigsten Systemdateien leider war. Und dann war es halt mit dem Windows.
Und das merkt man halt erst
später,
wenn man dann den Rechner irgendwann mal neu startet.
Das merkt man nach
der Bereinigung. Wenn man Pech hat, 2 Tage, 3 Tage später.
Ja, das kann auch sein, genau. Aber das war wohl irgendwie was ganz Krasses und dann war halt der Rechner ja hops und dann musste man den neu installieren. Und da sind natürlich viele Leute dann auch eher mal überfordert, ne, wenn
es
drum geht, so mein Rechner fährt nicht mehr hoch.
Genau, da steht halt irgendwie so, Systemdatei nicht gefunden, bla, mag nicht mehr.
Ja, genau. Abgesicherter Modus und nichts geht mehr. Ja, das
ja, böse, ist auch böse. Böse. Also muss man vorsichtig sein, was man so per E-Mail geschickt bekommt, auch von Freunden. Die wissen es auch nicht unbedingt.
Nee, die haben es selber nur weitergeschickt.
Eben.
So, ja.
Eben. So, ah, hört
sich ganz interessant auch
an. Ja, schicken wir mal weiter.
Ich habe meinen Rechner auch schon repariert.
Genau. Voll schlimm.
Und die Mail, dass du lieber doch nicht machen sollst, weil dann dein Rechner nicht mehr hochfährt, kommt nicht, weil der Rechner nicht mehr hochfährt.
Oh, was auch beliebt ist an so Kettenbriefe, ist, dass irgendwas kostenloses angeblich kostenpflichtig wird. Zum Beispiel wie ICQ oder GMX soll kostenpflichtig werden, schreibt dann irgendwie. Also in der Zwischenzeit ist es natürlich schon, haben die irgendwelche irgendwelche kostenpflichtigen Dienste, aber ICQ zum Beispiel ist ja immer noch kostenlos.
Ja.
Die finanziert sich ja durch Werbung. Und da gab es durchaus schon öfters mal irgendwelche Wellen, die rumgeschickt worden sind, dass das dass das kostenpflichtig werden soll und dass man das, diese Nachricht an ganz viele Leute weiterschicken muss. Dann wird die ICQ-Blume blau und dann wird die Stimme gezählt, dass man möchte, dass es frei bleibt.
Und dann?
Ja, und dann hat man es dann ganz viele nachgeschickt, herumgeschickt, festgestellt, dass die ICQ-Blume nicht blau wurde und festgestellt, dass es nie kostenpflichtig werden sollte.
War halt nur ein Witz und
naja. War halt nur ein Witz, ne? Ist halt so
durchs Internet gewabert.
Ja, das Netz vielleicht ein bisschen überlastet dann, aber.
Okay, na. Ja, die Internetknoten sind ja einiges gewöhnt heutzutage. Also seit da jeder mitmachen darf, ist das ja auch ein bisschen schwierig.
Ja, wird keiner ausgeschlossen. Außer die Chinesen vielleicht.
Ach, naja. Die machen ihre eigenen Kettenmails wahrscheinlich.
Ja, bestimmt.
Ja, da muss man also auch aufpassen mit dem, was man über E-Mails oder so kriegt, ne? Das, da muss man ein Gefühl für entwickeln, was glaubwürdig ist und was nicht glaubwürdig ist. So ein bisschen kann man, glaube ich, schlecht erklären, ne? So, und an welchen Kriterien man das so erkennt.
Ja, also ich denke, im Zweifelsfall einfach mal nachrecherchieren in Google oder auch vielleicht mal in anderen Suchmaschinen, was es so zu dem Thema gibt, was da so geschrieben wird.
Ja. Ist eigentlich Phishing heutzutage noch ein Problem, frage ich mich gerade. Schon, ne?
Ja, auf jeden Fall.
Phishing, jeden so Fall von wegen, ich kriege eine E-Mail, ja, hier ist Ihre Bank, wir hatten ein Problem mit unserer Datenbank, bitte prüfen Sie, ob Ihre Kundendaten noch stimmen. Hm. Klicken Sie hier, um sich einzuloggen und dann klickst du da drauf, kommst auf eine Internetseite, die aber in Wirklichkeit gar nicht von deiner Bank ist.
Die sieht ja nur so aus.
Die sieht genau so aus.
1:1 kopiert, die gleichen Bilder, gleiches Design.
Dann tippst du da dein Bankpasswort ein. Und dann hat der Bösewicht dein Bankpasswort, was ja grundsätzlich keine gute Sache ist.
Mhm. Und irgendwie die schlechten Seiten, es ist dann so, dass dann irgendwie ein Fehler kommt. Ja, wir konnten sie nicht anmelden.
Mhm.
Und ich glaube, die Guten schaffen es dann sogar teilweise, dass man irgendwie direkt dann wirklich bei dem Banklogin bei der richtigen Seite landet.
Ah, du wirst dann weitergeleitet auf die echte Bankseite sozusagen.
Ja.
Ja, warum nicht? Das ist ein bisschen aufwendiger technisch, kann man das aber machen. Das ist
technisch ein bisschen aufwendiger, aber... Ja.
Das ist natürlich theoretisch noch besser, dann merkst du ja mal gar nichts. Ne?
Hm.
Das heißt, Phishing-Attacken kann man gar nicht merken. Das heißt, was ich immer mache ist, wenn sowas ist in der E-Mail, niemals in der E-Mail klicken, sondern dann Browser auf und dann www.meinebank.de.
Genau.
Und dann da.
Aber es ist auch einfach anmelden. So, die Bank schickt einem keine solche Mails, dass man sich da irgendwo anmelden soll.
Davon mal abgesehen, ja.
Also wenn die Bank einen auffordert, irgendwo das Passwort einzugeben, dann... Ist eigentlich schon verloren.
Eigentlich schicken Banken ohnehin wenig Mail, ne?
Generell, also wenn ich jetzt zurückdenke, ich glaube, ich habe noch überhaupt gar keine E-Mails von meiner Bank bekommen.
Nee, eher nicht. Die schicken, wenn überhaupt, dann per Post.
Genau.
Aber das kann sich ja in Zukunft noch ändern. Und weil unsere Sendung ja auch in Zukunft noch abrufbar bleibt, nur sagen, möglicherweise schicken, wenn sie diese Sendung hören, die Banken mittlerweile die E-Mail.
Genau. Müssen die Sendung ja fürs nächste Jahrhundert kompatibel halten.
Ja, genau.
Wer weiß, was dann ist. Gut, aber
da muss man halt aufpassen, ja.
Zurück zum Thema Informationen im Internet. Ich denke, man muss ja auch aufpassen, nicht nur, was man so liest, sondern auch, was man selber so reinschreibt. Es gibt ja ganze Suchmaschinen für Personen, 123 People.de zum Beispiel.
Oh ja, jasni.com oder .de?
Genau, jasni.de. Da kann man einfach einen Namen von einer Person eintippen. Die meisten tippen erstmal ihren eigenen Namen ein, weil sonst keiner eingefallen ist, wenn man so kreativ ist. Ne? Habe ich auch gemacht. Und dann kriegt man halt irgendwelche Fotos zum Beispiel ausgespuckt, die man im Internet gefunden hat. Oder diese Suchmaschine, die sucht halt das Internet nach Informationen zu Leuten, E-Mail-Adressen, die man auf irgendwelchen Webseiten, irgendwelchen Foren angegeben hat. Ist sowieso nicht so gut, E-Mail-Adressen irgendwo anzugeben, weil dann kriegt man mehr Spam, weil die Spammer suchen auch im Internet nach E-Mail-Adressen.
Das ist ein bisschen blöd, weil irgendwie will man seine Adressen ja weitergeben, damit man kontaktiert werden kann.
Mhm. Gibt dann manche, die das dann irgendwie als Bild darstellen, weil man, da kann man es dann nicht mehr so rauslesen, so einfach.
Mhm.
Aber es auch gibt zum Beispiel Wunschzettel bei Amazon. So eine beliebte Sache, legt man irgendwie bei Amazon so einen Wunschzettel an, was man gerne haben würde bei Amazon. Und dann können irgendwie die Freunde danach schauen, wenn der Geburtstag ist. Oh, der hat sich das gewünscht. Wobei diese Zettel, die ich kenne, sind meistens so grottenveraltert, schon vor 5 Jahren. Das will er entweder nicht mehr oder hat er schon.
Angelegt hat mir aber nie was, nie einer was gekauft von.
Also. Gut, aber viele Leute machen das mal so. Ich weiß nicht, irgendwie Amazon fordert einen, glaube ich, so ein bisschen zu auf.
Mhm.
Und dann kann man dann halt irgendwie unter dem Namen nachschlagen. Und wenn man den Namen halt weiß, dann sieht man halt, was der sich so wünscht. Ist ja an sich auch eine nette Sache. Ich habe auch nie Ahnung, was ich den Leuten zum Geburtstag schenken soll.
Ich habe ja nie Ahnung, was ich mir wünschen soll.
Ja, das auch.
Das ist ganz gut, wenn man übers Jahr sammelt.
Gut,
aber das wird dann von diesen Personensuchmaschinen auch ausgewertet.
Genau, die durchsuchen alles mögliche, Branchenbücher auch oder soziale Netzwerke teilweise, irgendwie Treffer bei Xing oder bei MySpace. Generell diese sozialen Netzwerke sind ja sowieso die Fundgrube für Informationen, wenn man irgendwie über irgendeine Person was recherchieren will.
Mhm, das stimmt.
Irgendwie das nette Mädel oder den netten Typ, den man letztens kennengelernt hat, immer den vollständigen Namen nennen lassen, sonst kann man die Leute nicht im Internet googeln. Ja, es kommt natürlich nicht so gut an, wenn man sowas macht. Also die Leute sind ein bisschen verwundert, wenn man plötzlich schon mehr über sie weiß, als sie einem erzählt haben. Also.
Tja, habe ich jetzt noch nicht so ausprobiert, wäre aber vielleicht mal ein Gedanke. Ne? Mhm.
Also ich finde das eher so ein bisschen abschreckend, wenn man irgendwie dann erzählt bekommt, ja, ich weiß doch schon, wo du wohnst.
Genau,
so ein bisschen unheimlich dann so.
Ich hole dich ab, klick. Und dann so vor der Tür stehen, so, woher weißt du, wo ich wohne? Tja.
Gut, aber ich meine, wer dann irgendwie einen Account bei StudioVZ oder Facebook hat, den verwundert dahinten sowieso nichts mehr, weil man schon alles selber veröffentlicht hat.
Das außerdem. Ich habe meinen Bruder mal gesucht bei so einer Personensuchmaschine und war ein bisschen erstaunt. Da sind dann 12 Bilder von 12 unterschiedlichen Leuten rausgefallen und mein Bruder war gar nicht dabei.
Ja, also so Namen sind halt nicht so eindeutig unbedingt, je nachdem, was man für einen Namen hat.
Ja, genau, das ist richtig. Und das war dann so nicht so ergiebig. Und da muss man dann auch wieder aufpassen, selbst wenn man plausible Ergebnisse kriegt, muss das nicht unbedingt passen. Das kann auch jemand anders gewesen
sein. Eben, ich meine, nur weil das Karl Mayer war, und dann war der vielleicht in einer ganz anderen Stadt unterwegs.
Und selbst wenn das Foto noch stimmt, was man da vielleicht rausgeworfen kriegt, kann es sein, dass die E-Mail-Adresse oder andere Informationen dann von einem anderen Karl Mayer sind. Ne? Mhm. So, das muss nicht immer so passen. Das auch mit Vorsicht zu genießen.
Also ich habe ganz gute, also ich mache das ab und zu, muss ich jetzt gestehen, nach irgendwelchen Leuten googeln. Mhm. Und ganz gut klappt das, wenn man irgendwie den Ort mit dazu angibt. Dass man jetzt irgendwie sagt, ah, der ist irgendwie hier aus Wiesbaden und dann suche ich mit Wiesbaden, weil in Wiesbaden gibt es dann schon nicht mehr ganz so viele mit dem gleichen Namen.
Hast du mich mal gesucht?
Dich? Nee, dich nicht.
Echt nicht?
Okay. Nee, aber können wir machen. Machen wir später mal.
Genau, wir gehen gleich mal rüber in den Off-Raum.
Ja, was auch nett ist, ist telefonbuch.de.
Ich nehme immer das örtliche.
Da kann man einfach, ja, oder örtlich, glaube ich, gleichen Daten hinten dran, kann man einfach mal irgendwie nach Personen suchen.
Ja.
Wenn man die Telefonnummer sucht oder die Adresse.
Gut, das ist aber ein alter
Hut. Das war's, ne?
Ja, das gab's ja
früher. Ne, aber manche denken nicht dran. Geht übrigens auch umgekehrt, dass man Telefonnummern eingibt.
Und dann?
Geht aber nicht wirklich gut. Also man kann das zwar machen, aber bei den meisten Telefonnummern klappt's nicht, weil die irgendwie nicht dafür. Also man muss das irgendwie, wenn man irgendwie eine neue Telefonnummer hat, dann kriegt man so einen Zettel, was man davon veröffentlichen will im Telefonbuch. Und dann gibt's auch irgendwo so einen Haken für Rückwärtssuche, genau. Ja, was man oft findet, ist, wenn man nach irgendwelchen Leuten sucht, sind zum Beispiel so Abi-Seiten oder manche Firmen veröffentlichen ja auch, was für Mitarbeiter bei ihnen arbeiten.
Wohl wahr.
So ein nettes kleines Bild.
Ja,
steht dann dran, was er macht.
Das sind auch Sachen, die diese Personensuchmaschinen auswerten.
Hm.
Und das stimmt. Da habe ich bei meinem Bruder auch ein bisschen was gefunden, mal, das ist aber schon länger her, oder naja, zumindest ein paar Monate. Und da war dann erstaunlich viel. Also plötzlich so, der hat einen Blog, das wusste ich gar nicht. Nicht, dass da jetzt sehr viel drin stünde, aber so ein bisschen was erfährt man halt.
Ja.
Und okay, nicht schlecht. So. Also das ist schon interessant, was man dann so alles rausfinden kann über Leute.
Was man auch findet, ist dann von irgendwelchen Lokalzeitungen, die dann teilweise ihre Sachen im Internet archiviert haben, wo man das dann noch nachschlagen kann.
Stimmt.
Sehr praktische Sache, wenn man irgendwie Artikel nochmal sucht.
Und da findet man auch wieder Leute, die in den Artikeln erwähnt werden.
Genau, dann vielleicht irgendwelche Leistungen im Sport, irgendwelche Auszeichnungen, was man irgendwie Tolles gemacht hat.
Genau.
Und so die Highlights des Lebens kann man dann nochmal rausgreifen.
Hat dann so am Badminton-Wettbewerb Hessen, irgendwie Hessenmeister teilgenommen oder so.
Genau.
Den zweiten Platz belegt. Also dann weiß man schon wieder, aha, der spielt Badminton. Da kann man schon
bestimmt. Unheimlich.
Und da kann's ja noch nicht mal was gegen machen, dass eine Zeitung das veröffentlicht. Ne?
Richtig. Das ist dann schon echt schwer.
Hm.
Ich weiß nicht, ob man da irgendwie das Recht hat zu sagen, dass man irgendwie nicht mit Namen genannt werden will oder nur gekürzt, aber.
Könnte ich mir vorstellen. Auf der anderen Seite, so paranoid sind die Leute natürlich nicht.
Eben, eben.
Es gibt auch,
es ist ja auch meistens nicht so schlimm, ne?
Nee, gibt eigentlich auch keinen Grund. So. Ist ja vielleicht auch gar nicht so schlecht für die eigene Reputation, wenn man
in der Zeitung steht. Wenn man da was Tolles gemacht hat, kann das ja ruhig mal jemand wissen, ne?
Ja, je nachdem welchen Zusammenhang, ob das jetzt Badminton oder Bankraub ist.
Ja, die Polizei veröffentlichen sind ja dann wenigstens anonym, dass da nicht irgendwie steht, ja, betrunken, Unfall auf der A61 verursacht, fünf Leute getötet.
Das ist dann wieder ein bisschen hinderlich bei der Jobsuche. Sowas. Ja, stimmt.
Jo. Ja, also muss man so ein bisschen gucken, was man da reinschreibt. Nicht nur, was man da liest.
Das ist so, und das, was man über andere Leute liest, muss man auch ein bisschen mit Vorsicht genießen.
Ja, bewerten. Muss man auch ein bisschen gucken, was man über fremde Leute mit reinschreibt. Also wenn man irgendwie Bilder von der Party veröffentlicht, muss man bedenken, dass die Leute, die da drauf sind, da vielleicht gar nicht so begeistert von sind. So, wenn das jeder im Internet sieht, wie sie da besoffen
oder
besoffen auch sonst was machen, weiß nicht, am Kiffen sind, am Rauchen und die Eltern wissen es vielleicht nicht.
Ja, das ist auch was glaube ich, von jungen Leuten manchmal so ein bisschen unterschätzt wird, dass die Welt das ja lesen kann und dass die eigenen Eltern halt zur Welt gehören. Ja.
Mhm.
Und,
oder auch irgendwelche Firmen, wo man sich bewirbt. Es kommt heute immer wieder vor, dass die Firmen dann in sozialen Netzwerken oder
ja, also
Personen nach Nachrichten suchen.
Die sowieso, ja, genau, ja. Das stimmt.
Wie man da sich ja eigentlich einstellt, dann ist dann bei StudioVZ.
Und da kann man sich aber auch andererseits positiv profilieren, um da jetzt mal nicht immer nur Panikmache zu machen.
Genau, also man muss dann halt ein bisschen drauf achten, zu wissen, dass die Informationen, wenn man die freigeschalten hat, es gibt ja auch noch irgendwelche Sicherheitseinstellungen, Privacy, was man da einstellen kann, wer das sehen darf, ob das nur Freunde sehen dürfen, die Informationen, oder ob das auch ganz andere sehen können.
Und da kann man dann sehr schön sich profilieren und seine Stärken herausstellen und dann auch in dem Wissen des Personalchefs das sich auch angucken.
Genau, ich meine, gibt es ja extra Xing für, wo man extra irgendwie Lebenslauf hinterlegen kann und
das stimmt.
Erklären kann, was man besonders toll kann.
Das kann man, glaube ich, auch bei monster.de.
Mhm.
Aber die Personaler gucken durchaus auch bei Facebook oder StudiVZ oder so nach.
Ja.
Oder was ist halt so, wer kennt wen, was es da sonst noch so gibt. Ne? Also muss man überall...
Aber sehen auf Firma, also manche Leute gucken auch gar nicht. Also. Aber kann einem schon passieren.
Mhm. Ja, ich denke, die meisten gucken da schon ein bisschen.
Ja, ich weiß nicht. Also ich meine, in unserem Alter wahrscheinlich schon, aber ich denke, ältere Semester sind da nicht so...
Ich glaube, die lernen das aber auch gerade.
Hm.
Aber kann sein, dass die Jüngeren eher gucken als die Älteren oder zumindest eher wissen, wo man gucken
muss. Ich meine, du brauchst ja gerade jetzt bei Facebook oder StudiVZ, brauchst du ja erstmal einen Account dort, dann musst du selber angemeldet sein. Musst du auch nicht selber was veröffentlichen, aber ich meine, das ist immer schon wieder so eine Hemmschwelle. Wenn du nicht angemeldet bist und es dann nicht so kennst, hast du so gehört, so, ach ja, steht vielleicht was drin, aber denkst halt nicht so dran, wenn das nicht so präsent ist.
Ja, ist auch wieder wahr. Tja, wir haben jetzt einen Interviewpartner gleich. Den rufen wir gleich mal an.
Wollen wir vorher noch ein bisschen Musik spielen?
Vorher noch ein bisschen Musik, genau. Und zwar wieder von Burnshee Thornside. Ich krieg's nicht richtig rein. Ich muss es immer wieder ablesen. Burnshee Thornside.
Das weiß ja keiner, dass du es abliest, wenn du es nicht sagst. Jetzt haben wir es gesagt.
Ich werde das hinterher, ich werd das hinterher schön ordentlich verlinken auf unserer Website, so dass ihr das auch leicht wiederfindet und selber runterladen könnt. Genauso wie unsere Sendung. Deswegen ist die Zentrale zu dieser Radiosendung nordfunk.cccmz.de. Hier ist der Chaos Computer Club Mainz und wir spielen Burnshee Thornside mit Hey, Hey, Hey. Die Radiosendung des Chaos Computer Club Mainz auf Radio Rheinwelle 92,5. Ich habe jetzt am Telefon den Andreas. Hallo Andreas.
Ja, hi, grüß dich, Tantje.
Ah, die Verbindung steht. Unser Telefon war kaputt, die letzten Sendungen, aber es geht wieder, da bin ich ja froh. Du arbeitest in einem Wiesbadener Unternehmen und ihr befasst euch hauptsächlich mit Second Life, ne?
Ja, das fing ganz harmlos vor ein paar Jahren mit Second Life an und ist jetzt schon ein bisschen mehr geworden. Also man könnte es vielleicht beschreiben mit innovativen Anwendungen im Internet.
Also es geht eigentlich hauptsächlich wahrscheinlich um Informationen, wie man Informationen verbreitet, an den Mann bringt und auch einsammelt.
Auch.
Und ihr beratet Firmen? Was macht ihr so?
Genau, wir beraten mittelständische und große Unternehmen, zum Beispiel, wie die gewinnbringend Blogs und Wikis einsetzen können für ihre Projekte, aber auch, wie sie, ich sag mal, die Informationslandschaft beobachten können. Das ist das Thema Social Media Monitoring. Wie kann man als Unternehmen mit sogenannten sozialen Netzwerken im Internet umgehen? Und das geht bis hin zu Second Life-Anwendungen, zum Beispiel im E-Learning-Bereich. Wie kann ich Second Life nutzen, um etwas besser rüberzubringen? im Bildungsbereich.
Vielleicht sollen wir erstmal erklären, was Second Life überhaupt ist. Also mir sagt das noch was, aber ich glaube, vielen Leuten ist das nicht mehr so präsent, weil das in letzter Zeit nicht mehr in den Medien war.
Ja, also Second Life ist eine sogenannte virtuelle Welt, aber das spielt sich alles dreidimensional ab. Also man kann sich das als ein Internet vorstellen, das dreidimensional ist, zu das jeder kostenfrei Zugang hat. Und nehmen wir ein Beispiel, ich möchte einen innovativen Geschichtsunterricht jetzt gestalten. Nehmen wir mal, wie sah Wiesbaden vor 50, 60 Jahren aus. Dann kann man da ein altes Wiesbaden mit Straßenbahnen und so weiter erleben. Das heißt, es ist so eine Art Erlebnis-Internet. Da kann man in die Vergangenheit reisen, man kann aber auch beliebige andere Szenarien in Anführungszeichen bespielbar machen.
Wo kommen diese Informationen her? Also sagen wir mal so dieses, ich brauche ja dann quasi eine Simulation des alten Wiesbaden mehr.
Genau, also das wird dann gebaut und das ist ein Teil unserer Leistung dann halt. Entweder machen das Leute freiwillig, weil die einfach Interesse haben, so wie Leute vielleicht ein Wiki oder einen Blog betreiben. Oder wenn jetzt eine Firma ganz konkret nachfragt und die möchte zum Beispiel, haben wir jetzt einen größeren Kunden, der möchte ein Rollenspiel haben, gebaut bekommen, ein Unternehmensrollenspiel und dann entwickeln wir das für die.
Das wird dann mit in diese Welt integriert, also
genau,
das diese Welt an sich kann man ja fast auch als Spiel ansehen, ist aber ein bisschen mehr als ein normales Spiel.
Ich distanziere mich persönlich von dem Begriff des Spiels, weil ein Spiel hat ja meistens ein Regelwerk, ein festes Regelwerk und Ziele. Jetzt ist Second Life aber eher eine Technologie, mit der man eigene Regelwerke bestimmen kann und eigene Ziele bauen, vorgeben kann. Deshalb, ich habe immer so einen Vergleich mit der digitalen Knete und dann fragt man sich, was ist denn digitale Knete? Also es geht nicht um Geld, sondern um digitale Knetstoffmasse. Und Second Life ermöglicht hier, dass man gemeinsam mit einer Art von digitalen Knetmasse Dinge formen und gestalten kann, in Echtzeit im Internet, dreidimensional. Und das sind dann letztlich die Informationen in Form von Dreidimensionalität. Und das kann man halt in Echtzeit gemeinsam tun. Und das unterscheidet Second Life auch von herkömmlichen Computerspielen. In Computerspielen habe ich in der Regel ein fest vorgefertigtes Szenario und es ist nach einem Regelwerk und nach Zielen zu bespielen. Das ist gar nicht so in Second Life.
Genau, also nicht wie bei World of Warcraft, dass man vielleicht noch kennt, dass man da irgendwie seinen Charakter irgendwie weiterentwickeln muss und Punkte sammeln und Monster töten. Sondern man kann halt die Welt frei gestalten, was man da machen will, muss.
Und da kommt es halt auf die Kreativität und den Geist dessen an, der das dann baut oder bereitstellt, diese Informationen.
Mal kurze Frage, wie kann ich da einen Zugang kriegen? Also ich habe zu Hause einen PC, wie komme ich jetzt da in dieses Second Life?
Ja, man braucht erstmal so eine 40, 50 Euro Grafikkarte, einen handelsüblichen Rechner mit Windows, Linux oder Mac. Und dann geht man auf die Webseite www.secondlife.com, legt sich dort eine Stellvertreterfigur an, einen sogenannten Avatar. Und dann kriegt man einen Zugang zu der Plattform, muss noch kurz eine Software runterladen, die installieren und dann kann man da rein.
Okay, und dann kann man sich da drin bewegen und gucken, was es da so gibt, was andere Leute schon bereitgestellt haben.
Jawohl, da gibt es tausende von Inseln, da gibt es, welche Raketen gab es bisher, da gibt es historische Inseln, ein altes Rom oder ein Kölner Dom, also ganz vielfältige Simulationen gibt es dort, Brandschutzsimulationen, alles mögliche.
Also auch zum Üben und so?
Genau.
Ah, da kann man natürlich vieles machen, ja. Du hast gesagt, dass ihr unter anderem Firmen beratet, wie die sich nach außen darstellen, also wie die Weblogs oder Wikis oder ähnliche Sachen verwenden können, um sich besser oder ihre Produkte besser aufzustellen?
Das ist nicht immer nur die Außenkommunikation. Es geht auch, also klar, Außenkommunikation auch, obwohl sich das ein bisschen schwer gestaltet, weil man sich da fragen muss, inwiefern kann ein Unternehmen authentisch nach außen in Form eines Blogs kommunizieren. Wenn wir von Blogs und Wikis reden, unterstützen wir meistens diese Firmen, wie die diese Web 2.0-Technologien nutzen können, zum Beispiel um Projekte abzuwickeln für eine Projektdokumentation. Also das wäre dann mehr so Innenkommunikation.
Ah, okay. Achso, okay. Und wie man diese Technologie da am besten einsetzt. Und ihr beratet nicht so sehr, wie man in der Außendarstellung besser dasteht, sozusagen.
Doch, auch schon. Auch. Aber das ist mehr, muss es ja sich so vorstellen, die Welt hat sich ja gedreht und geändert. Mhm. Früher hat man so eine ganz klassische Außendarstellung und Kommunikation gemacht und hat das in die entsprechenden Kanäle reingekippt und hat die Informationen dann verbreitet. Heute dreht sich der Spieß mehr so um, weil ja, sag mal, der normalsterbliche Bürger da draußen, der eine gewisse Internetaffinität hat, der kann ja heute eigene Nachrichten produzieren und über Firmenprodukte schreiben. Mhm. Und insofern dreht sich ein bisschen der Spieß rum, dass das Internet also ein stark demokratisches Medium ist und dass die Firmen eher beobachten müssen, was wird über sie eigentlich geschrieben, also dass sie sich quasi ein Stimmungsbild machen, um dann entscheiden zu können, wie reagiere ich jetzt darauf. Also prominentes Beispiel, paar Wochen alt, war Jack Wolfskin, ist da sehr in Verruf geraten, weil die Leute abgemahnt haben, die zum Beispiel so eine Tatze auf ein Kissen gestickt haben. Mhm. Und da haben die Anwälte von Jack Wolfskin diese Leute abgemahnt. Und das ist in dieser Social-Media-Sphäre in Blogs und auf Twitter ziemlich hochgekocht. Ja? Und da war es jetzt wichtig für Jack Wolfskin, sehr schnell drauf zu reagieren. Erstmal mussten die es überhaupt wahrnehmen. Ja? Also das ist ja der erste Schritt, den eine Firma dann realisieren muss, dass sie wahrnehmen muss, dass sich da gerade was aufbraut, mhm. weil eine kritische Masse verärgert ist darüber, wie so ein Konzern reagiert gegenüber kleinen Leuten, die handwerklichen Kissen da produzieren und eine Tatze draufsticken und dann in so eine Markenverletzung gehen. Also das ist viel wichtiger, denke ich, für Firmen, weil, ich sag mal, der kleine Mann da draußen jetzt plötzlich die Möglichkeit hat, sehr effizient und effektiv Nachrichten zu verbreiten. Ja, und da beraten wir diese Firmen, wie kann man darauf reagieren, dass sie sich quasi nicht verbrennen.
Es geht aber schon auch darum, wenn man dann erkannt hat, wie über jemanden berichtet oder wie über die Firma berichtet wird, muss das Unternehmen halt auch Gegenmaßnahmen ergreifen können. Also in dem Fall, in dem konkreten Beispiel, wäre es dann, die Abmahnungen zu unterlassen oder einzustellen, die man schon getätigt hat oder dergleichen.
Das hat der CEO von Jack Wolfskin dann auch gemacht. Er hat sich offenbar von einem Blogger beraten lassen, so wie ich das jetzt im Nachhinein rekonstruieren kann. Und aufgrund dessen haben die quasi diese Abmahnwelle einfach gestoppt und eingestellt.
Und dann hat sich die Szene wieder ein bisschen beruhigt, nehme ich an.
Er hat sich ein bisschen beruhigt. Ich muss aber sagen, mal, wenn ich in der Wiesbadener Stadt unterwegs bin und ich sehe jetzt jemanden mit einer Jack Wolfskin-Jacke, dann ist das schon in meinem Kopf drin. Also das ist verwundert mich selbst immer, wie stark man dann solche Ereignisse verknüpft mit der eigenen Wahrnehmung. Das ist das Tolle eigentlich an dem, ich sag mal, ich nenne es jetzt mal in Anführungszeichen neuen demokratischen Internet, dass man sich da so schön wehren kann und dass man quasi als in Anführungszeichen Normalsterblicher so eine relativ hohe Reichweite hat mit seinen Informationen.
Ja, dazu fällt mir aber jetzt noch eine andere Frage ein. Man kann ja bei Internet-Shops, also bei Kaufportalen, oft Kundenmeinungen oder Rezensionen schreiben zu einem bestimmten Produkt. Und soweit ich weiß, gehen Unternehmen teilweise dazu über, selber Rezensionen da auch zu schreiben und so zu tun, als wären sie ihre eigenen Kunden, mehr oder weniger. Ja. Sowas gibt's wohl. Beratet ihr die Firmen auch so in dahingehend, so in diese Richtung so ein bisschen?
Ja, also so einer Firma würden wir dringend empfehlen, davon Abstand zu nehmen, weil wenn man sich da einmal verbrannt hat, dann ist der Ruf ruiniert, weil
das verliert so ein bisschen das Vertrauensverhältnis, oder?
Wie bitte?
Das stört so ein bisschen das Vertrauensverhältnis.
Zu dem Produkthersteller auf jeden Fall, weil jetzt ist es zwar schön, dann den eigenen Kunden zu spielen, in dem eigenen Forum eine Selbstbeweihräucherung dort zu machen, das ist ja gut und schön, aber das Internet ist ja heutzutage fast Google, in Anführungszeichen. Das heißt, jeder kann auch in Google den Produktnamen eingeben. Mhm. Und wenn dann auf anderen Foren Negativmeldungen da sind, ja, also jetzt kommt hier quasi der demokratische Effekt des Internets, diese sogenannte kollektive Intelligenz mit ins Spiel, das ist gar nicht mehr möglich, als einzelnes Unternehmen das zu kontrollieren. Also da zählt Ehrlichkeit viel mehr, als da zu versuchen, das zu manipulieren. Die Macht hat auch keiner mehr, weil so ein Unternehmen hat keine Macht über Google, und wenn da ein Blogger negativ über ein Produkt berichtet und im eigenen Forum ist alles hochhimmelsjauzend geschildert über das Produkt, dann ist das sehr widersprüchlich. Ja. Die Frage ist aber, was finde ich auf der ersten Google-Seite?
Ja, das stimmt. Das Google bestimmt so ein bisschen, was wir als Internet wahrnehmen sozusagen.
Das kann man jetzt auch wieder kontrovers diskutieren. Aber nicht nur. Google verliert meiner Meinung nach auch in dem Bereich ein bisschen an Macht, weil unabhängig von Google gibt es ja auch noch, ich sag mal, eine immer stärkere Vernetzung der Menschen über die sogenannte Blogosphäre und auch die Twittosphäre. Mhm. Und ich suche heute zum Beispiel teilweise auch über mein Twitter-Netz. Also wenn ich vertrauensvolle Informationen suche, und ich möchte nicht abhängig sein von Google, dann setze ich einfach einen Tweet ab in mein Twitter-Netz und frage meine vertrauten Menschen um mich herum sozusagen, die frage ich dann, kann mir jemand helfen zum Thema XY? Kann mir jemand ein paar Link-Empfehlungen geben? Und diese Link-Empfehlungen sind in der Regel sehr viel hochwertiger, als die Maschine Google das macht. Google macht das ja rein auf Basis von Algorithmen, auf Basis von Technologie. Und wenn ich in die Twittosphäre so eine Suchanfrage stelle, dann antworten mir echte Menschen, die quasi schon eine Vorselektion gemacht haben.
Da krieg ich dann sozusagen bessere Informationen. Also
ich finde, die Informationen, die ich dort bekomme, sind qualitativ hochwertiger, ja, auf jeden Fall, als wenn ich in Google eine Suche abschicke, ja.
Wo informierst du dich denn generell? Also einmal über deinen Twitter-Account, über deine
Twitter-Netz, ja.
Oder Twitter-Netz.
Ja. Ja.
Auch über Blogs dann wohl?
Definitiv, Blogs ist eine sehr wichtige Quelle für mich. Und dann die klassischen 1.0-Medien. Also natürlich interessieren mich natürlich auch, was steht auf spiegel.de, auf der Financial Times, lokal Internetangebote genauso wie überregionale. Also das ist mehr so ein holistisches Bild, was ich mir mache. Ich könnte jetzt nicht sagen, dass ich da so ein einseitiges Bild habe.
Wenn du dich über Blogs informierst, heißt das, du hast spezielle Blogs zu deinen Themen, von denen du weißt, dass sie gute Informationen verbreiten? Oder wie findest du Blogs, die du liest?
Das sind solche, ich sag mal, also wir bloggen halt auch selber auf sltalk.de und man baut so sein Blogger-Netzwerk auf. Und da baut sich quasi ein Vertrauensverhältnis über die Zeit auf, indem man weiß, aha, die lesen mich und ich lese die, man schreibt sich gegenseitig Kommentare und kommt dann über Themen, kommt man dann in die Tiefe. Mhm. Und diese Tiefe ist dann das Wertvolle. Und das baut sich mit der Zeit so auf. Also wenn man da auf sltalk.de guckt, gibt es auch so eine sogenannte Blog-Roll und dort sind dann auch die Blogs verlinkt, die wir lesen.
Mhm. Also im Prinzip so eine kleine Gruppe, so Vertrauensverhältnis, was man da aufbaut.
Genau. So eine Art Web of Trust, allerdings nicht im Sinne von einer technischen Idee, sondern mehr im Sinne einer sozialen Idee.
Ja. Hm. Das heißt, du unterscheidest im Internet sehr wohl zwischen guten, hochwertigen Informationen und schlechten, weniger glaubwürdigen Informationen.
Ja, also wenn ich halt einen Tweet bekomme von der Gabi zum Thema, eine Frau mit einer sehr hohen Expertise im Bereich virtuelle Welten, und wenn ich weiß, da kommt ein Link jetzt über Twitter rein von der Gabi Benkwitz, den neuen Namen weiß ich nicht, der hat jetzt geheiratet, dann weiß ich, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit ist die Information, die sie jetzt hier verbreitet, sehr hochwertig, diese Info. Ja. Und so unterscheide ich. Ich unterscheide immer mehr über Personen, die mir Informationen zuspielen und weniger über Brands oder Labels wie spiegel.de. Vielleicht mal ein anderes, kurzes Beispiel. Das passt vielleicht ganz gut. Hatte ich mir mal im Vorfeld notiert. Wir hatten diese Erdbeben vor kurzem in Bali. Ja, und zu dieser Zeit war mein Bruder auf Flitterwochen auf Bali. Und da ist es ja meistens so, dass die 1.0-Medien natürlich das Ausschlachten von der Sensation, die da entsteht, viele Tote und so weiter. Und was mich jetzt interessiert hat, war halt der Bezug auch zu meinem Bruder. Und wie ist denn diese ganze Situation jetzt einzuschätzen? Wie wird das hochgespielt oder auch nicht hochgespielt? Wie schlimm ist es jetzt wirklich? Und dann habe ich quasi auch wieder einen Tweet abgesetzt, dass ich Leute auf Bali suche, die twittern. Und habe tatsächlich ein Pärchen gefunden, was 50 Kilometer entfernt war von dem Hotel meines Bruders. Und stand dann in direktem Kontakt mit denen über Twitter. Und das hat quasi diese ganze Information, die mir über die klassischen Medien zugespielt wurden, hat das justiert. Ja? Mhm. Also man muss ja auch immer sehen, also ich glaube persönlich gar nicht an eine objektive Berichterstattung oder auf die einzig wahre Berichterstattung, weil jeder Mensch hat seinen Blickwinkel. Ja? Wenn sie als Energiekonzern oder wenn man als Energiekonzern eine Nachricht produziert, hat die eine andere Färbung, als wenn Greenpeace darüber schreibt, als wenn der Chaos Computer Club darüber schreibt oder sonst wer, ja, oder der Mitbewerber.
Klar, und auch private Menschen sind ja auch irgendwo immer in solchen Organisationen eingebunden.
Genau.
Und ebenso eingefärbt. Also hat
jeder
seine eigene Meinung.
Richtig.
Deswegen ist es eigentlich ganz gut, wenn man dann die Möglichkeit hat, über solche Kanäle sich gezielt neue Informationsquellen zu erschließen.
Genau,
und vielfältig. Vor Ort zu erreichen.
Ja, ich denke, wichtig ist, und das müssen wir vielleicht, das lernen wir vielleicht gerade noch, dass wir ein Verständnis dafür entwickeln, da gibt es diese verschiedenen Brillen und ich suche mir ein neues Informationsportfolio, wo ich einfach die Interpretation aus den einzelnen Brillen mir zuführe. Also vielleicht einmal aus dem Bereich Energie, dann Umwelt, dann Politik und sonstigen gesellschaftsrelevanten Themen oder Färbungen.
Hm. Das ist eigentlich ein großer Vorteil im Internet, dass man recht leicht an verschiedene Ansichten rankommt.
Ja, genau.
Also wenn ich jetzt zum Beispiel, klassisches Beispiel Windows, Linux,
genau.
Die alte Kontroverse, da kann man mal in Windows-Forum gehen, dann kann man mal in Linux-Forum gehen, gucken,
richtig,
was die jeweiligen über den anderen meckern.
Natürlich nicht immer einfach, ne? Weil ich glaube, viele Leute sind damit überfordert. Vielleicht ist es das, was wir gerade beginnen, neu zu lernen, dass es eben nicht nur die FAZ oder die Frankfurter Rundschau gibt, die übrigens ja auch immer politische Färbung hatten, schon immer. Also ich habe mich dann immer entweder für eins von den beiden entschieden oder manche lesen auch beides. Es gibt auch Leute, die die Bild-Zeitung lesen, nur um zu wissen, wie, ich sag mal, die Crowd tickt, also die Masse tickt.
Mhm.
Ja,
ist wichtig. Ja,
ja, genau. Aber es ist halt alles Zeit, die man da investieren muss.
Ja.
Hat nicht jeder, aber es ist halt, je nachdem, wie sehr man es braucht, wie sehr es einen interessiert.
Ja gut, ich meine, es gibt ja glücklicherweise, weil ja alles elektronisch vorliegt, kann ich ja Informationen auch viel einfacher verdichten heute. Also das ist zwar für den, ich sag mal, normalen Anwender noch nicht so transparent, aber wir haben ja, wenn wir jetzt das Thema RSS-Feeds nehmen, kann ich ja heute als internetaffiner Mensch mit wenigen Klicks mir mein eigenes Informationsportfolio über RSS-Technologie zusammenklicken. Das heißt, da kommen alle Kanäle, werden aggregiert und verdichtet, genauso wie ich sie haben möchte. Und dann kann ich halt die Bild, oder bei Twitter zum Beispiel, auf meinem Twitter-Stream, habe ich sowohl Spiegel.de als auch Privatpersonen, als auch Naturschutzorganisationen abonniert. Und ich kriege alles quasi aggregiert auf den Punkt gebracht. Und zwar nach meinen Interessen, das, was ich vorselektiert habe.
Mhm.
Wenn ich mir jetzt so eine FAZ oder sowas kaufe, da habe ich dann vielleicht 60, 70 oder 50% Informationen, die ich gar nicht haben möchte. Die sind aber mitgedruckt,
die
sind produziert worden, waren teuer, interessieren mich aber vielleicht gar nicht.
Muss man die halt immer schön überblättern. Ja.
Genau.
Das stimmt. Das heißt, das Beschaffen von Informationen ist einerseits leichter, andererseits aber auch irgendwie komplizierter geworden. Also es gibt mehr Informationen, man muss besser Bescheid wissen, wo man was bekommt und wie man sich seine persönlichen Informationen zusammenstellt.
Das, denke ich, ist ein Knackpunkt, den wir gesellschaftlich lernen müssen, wie wir die Leute dazu befähigen, überhaupt in dieser Informationsflut sich zu bewegen. Wie funktioniert das? Wie kann das funktionieren? Das geht nämlich. Es wissen halt noch nicht viele, oder? Viele sind damit überfordert. Früher musste man wissen, wie man eine Zeitung hält und wie man die liest und umblättert.
Das ist auch nicht so einfach.
Auch nicht so einfach, ja. Und heute muss man halt wissen, wie blätter ich im Internet eine Seite um. das sind einfach andere Mechanismen, andere Werkzeuge. Und das wäre auch schön, wenn wir sowas in der Schule lernen würden. Also wenn sowas, so eine Art Medienkompetenz in der Schule vermittelt würde.
Das wäre auf jeden Fall eine nützliche Sache. Gerade Bei so neuen Technologien wie jetzt zum Beispiel Twitter, das wird noch einige Zeit dauern, bis sich das wirklich
Ja.
mal die große Masse erreicht.
Und das Problem ist, es kommen ja jeden Tag auch neue Formate hinzu. Das ist ja nicht so, dass wir heute Blogs und Wiki und Twitter haben. Keine Ahnung, was sich drei Köpfe auf dieser Welt gerade Neues ausdenken, was vielleicht auch spannend ist und was übermorgen dann eine gewisse Relevanz hat. Also das kommt ja
Richtig.
noch hinzu, dass sich dass auch diese Strukturen extrem fluide und dynamisch sind.
Das heißt, es werden immer neue Formen der Kommunikation und der Nachrichten erfunden und die
Ja.
haben Rückwirkungen auf die Inhalte, die man damit vermitteln kann.
Genau.
Ja.
Zum Beispiel E-Mail war für mich vor 5 bis 6 Jahren ein produktivitätssteigerndes Instrument. E-Mail ist heute für mich ein produktionshemmendes Instrument. Das muss ich
Wie kommt
einfach so
das?
sagen. Ich kriege so viel Schrott und so viel Spam, dass ich kurz davor bin, die E-Mail komplett abzuschalten und sagen, ihr erreicht mich nur noch über Twitter. Ja, weil da werde ich so zugespammt. Ja, die
Noch nicht
meisten denken von
zumindestens.
Twitter was ganz anderes, weil sie denken, da schreibt jeder, dass er gerade auf der Toilette war und so weiter.
Naja, manche schreiben das auch.
Also manche schreiben das auch, aber es kommt darauf an, was ich abonniere. Ich abonniere ja diese Nachrichten. Ja. Wenn da jemand alle 5 Minuten erzählt, dass er auf Toilette war oder sonst was, dann klicke ich den weg. Das kann ich bei Twitter tun, aber das kann ich beim E-Mail nicht tun. Beim E-Mail ist, wer einmal meine E-Mail-Adresse hat, der kann mir eine E-Mail schicken.
Ja, das stimmt.
Und wir kennen die Problematik mit den Spam-Filtern. Dann bleiben auch manchmal E-Mails, werden gefiltert, die waren dann doch wichtig. Ja.
Das ist immer ärgerlich.
Und das sind andere Kommunikationsformen. Da ist sicherlich Twitter auch noch nicht das Nonplusultra. Deshalb denke ich, wird es übermorgen das Twitter Plus-Plus geben oder wie auch immer das heißen wird. Und dann geht es darum, dass wir lernen, wie wir damit wieder umgehen.
Das hat dann wieder einen neuen, hippen Namen.
Hat einen neuen, hippen Namen und also es ist ja permanent im Wandel, die Welt. Und die Welt wandelt sich immer schneller mit den Technologien.
Das ist ein bisschen dumm eigentlich,
Dass wir irgendwann gar nicht mehr hinterherkommen. Aber
ja,
ja.
ich hab
Aber
mittlerweile
wir
schon
bleiben dran.
Probleme, mich ständig an neue Technologien anzupassen, obwohl
Ja.
ich ja technikaffin bin. Aber das wird langsam anstrengend.
Das geht
So.
mir manchmal auch so, aber ich weiß auch nicht, wie ich das ändern könnte oder sollte.
Ja.
Vielleicht ist es manchmal auch was loslassen. Also wie gesagt, ich bin so kurz davor, E-Mail loszulassen, ja,
Ja.
sozusagen. Also vielleicht muss man manchmal Dinge auch abstoßen, damit Neues dann Platz hat. Und dann wird es auch ein bisschen leichter, weil ich die E-Mail-Ballast nicht mehr habe.
Das könnte natürlich sein, aber soweit wäre ich zum Beispiel jetzt noch
Ich
nicht.
bin auch noch nicht so weit. Ich bin auch noch nicht so weit. Ich übertreibe auch ein bisschen,
Ja, ich
aber
denke, kommende Generationen werden eine andere Einstellung zu haben, wenn ich so sehe,
ja.
meine Neffe und meine Nichte.
Ja, es würden einen Haufen
Das
Leute
wird
geben, die
ganz
mich nicht mehr
andere Welt
erreichen, wenn
geben.
ich keine E-Mail mehr hätte. Das ist das Problem jetzt erstmal. Ja,
Ja,
das
geht
stimmt
mir
schon.
genauso.
Ja. Ja. Dann vielen Dank für das Interview.
Ja, euch noch viel Spaß bei der Sendung und einen schönen Sonntag.
Gleichfalls.
Bin gespannt auf den Podcast.
Ich schicke dir eine Mail mit dem Link.
Okay,
Ja, alles
alles
klar.
klar.
Bis dann.
Bis dann, tschüss.
Ciao.
Tschüss.
Das war der Andreas Mertens. Wir machen weiter mit ein bisschen Musik. Ihr hört den Nordfunk hier auf Radio Rheinwelle 92,5. Ich habe heute dabei Thornside, Burnt-She Thornside, ich muss schon wieder ablesen. Burnt-She Thornside und diesmal mit dem Titel Hakeen. Ich glaube, das ist derzeit mein Lieblingstitel von dieser Platte. Das war Burnt-She Thornside mit Hakeen. Hier ist der Nordfunk auf Radio Rheinwelle 92,5. Im Studio sind der
Und
Tanjef.
Herr Pi.
Wir hatten gerade den Andreas Mertens am Telefon und wir hatten gerade, während die Musik lief, einen Anruf von einem unserer Hörer. Und die Frage war, ob das Internet denn nun tatsächlich demokratisierend wirkt oder ob das nicht ein Trugschluss ist. Microsoft hat wohl vor einiger Zeit, als das Internet so aufkam, gesagt, das Internet würde eine demokratisierende Wirkung haben. Ist das denn tatsächlich der Fall, ist die Frage.
Das ist natürlich eine schwierige Frage, finde ich. Weil, also erstmal auf den ersten Blick würde ich sagen, man hat mehr Möglichkeiten, Informationen zu bekommen, mehr Einfluss zu nehmen, weil man halt einfacher seine Meinung veröffentlichen kann. Aber nur weil man seine Meinung irgendwo in einen Blog schreibt, heißt es noch lange nicht, dass es jemand liest.
Das ist der Punkt, ja.
Man muss halt schon irgendwie erstmal bekannt werden, um da irgendwie interessant zu werden.
Weiterhin wird das Internet ja zensiert, hier und da. Also in China ist das ja bekanntermaßen schon länger der Fall. Auch anderswo ist das durchaus der Fall. Hier in Deutschland versucht man es teilweise einzuführen, wenn man es auch gerne anders nennen möchte. Im Endeffekt geht es aber trotzdem darum, Zugriff auf bestimmte Dinge, Informationen zu beschränken.
Was erstmal eine Zensur
Was
ist,
im
wie es
weitesten
dann
Sinne.
später genutzt wird, ist dann halt noch eine andere Sache, aber
Ja.
ja.
Ja, ich denke mal, ein konkretes Beispiel ist, ich habe mal versucht, zu meiner Bundestagsabgeordneten Kontakt aufzunehmen. Was heißt, ich habe versucht, ich habe es auch geschafft. Ich habe ihr dann, ich weiß nicht mal, ob das
Deine?
nicht.
Hast du eine eigene?
Ja, aus meinem La Wahlkreis.
Ah, okay.
Ich sage jetzt nicht, ob ich sie auch gewählt habe. Aber zumindest haben wir sie hingeschickt aus meinem Wahlkreis hier in
Ja.
Wiesbaden. Das ist die Christine Köhler. Da ging es um die Kinderpornografiezensur, glaube ich. Beziehungsweise Zugangserschwernis gesetzt, wo die Christine Köhler zugestimmt hatte bei der entsprechenden Abstimmung im Bundestag. Und ich mal eigentlich vorher schon wissen wollte, wie sie überhaupt dazu steht. Und nach der Abstimmung, eigentlich wollte ich ja auf sie einreden, dass sie möglichst dagegen stimmt.
Na.
Und sie hat mir aber erst nach der Abstimmung geantwortet. Das war ein bisschen doof.
Schlechtes Timing.
So, hier jetzt halt die Frage, hat das irgendwas gebracht, dass das Internet so toll demokratisch ist? Es gab dazu zum Beispiel eine Online-Petition im Internet, bei der am Schluss wie viele Leute
Ich
unterschrieben
glaube
haben.
120.000 oder so.
Also es
Viele.
waren viele. Es gab auch eine
Hochfettig viele.
Gegenpetition, also die Petition war, wir wollen dieses Gesetz nicht haben. Und da haben 120.000 Bürger mitgezeichnet. Und es gab auch eine Gegenpetition zum Thema, wir wollen dieses Gesetz gerne haben. Da haben, glaube ich, am Ende 300 Leute mitgezeichnet.
Oho.
Das waren wahrscheinlich der halbe Bundestag einfach nur oder so. Weiß ich jetzt nicht. Da hat natürlich das Internet demokratisierenderweise ein bisschen versagt, scheinbar. Aber das ist
Also
jetzt.
hat man zwar die Möglichkeit gehabt, seine Meinung zu äußern, aber kam nicht so an.
Nee, das kam irgendwie nicht so rüber. Irgendwie wichtiger waren dann, glaube ich, Lobbyisten. Aber selbst die haben nicht viel erreicht. Die waren ja auch dagegen. Gerade die Internetprovider, die ja dann die ganze
Die
Filtertechnik
dann wirklich die
installieren,
Arbeit damit haben.
die müssen die installieren, warten, bezahlen, das ist ja das Problem, und betreiben und wollten das nicht und hatten Angst um das Vertrauensverhältnis zwischen ihnen und ihren Kunden natürlich auch und so weiter. Und außerdem sei diese Sperre ohnehin leicht zu umgehen. Naja, das kann man vielleicht technisch gesehen noch lösen, dass es das nicht mehr so leicht geht. Deswegen ist das kein Argument.
Ja, ich glaube, also ganz verhindern kann man es sowieso nicht. Also das
Nee,
Internet ist ja
aber.
an sich schon mal so aufgebaut, dass man es nicht so einfach kontrollieren kann. Also auch China hat ja da irgendwie die große Zensur eingeführt, aber wirklich im Griff haben die das meiner Meinung nach nicht. Also
Naja,
das
ich
ist
denke
kein
mal.
Problem, das Land zu fahren und das zu umgehen, wenn man das will.
Im Prinzip nicht. Aber ich denke mal, je schwieriger das technisch ist, desto mehr Leute tun es nicht. Also umgehen es nicht.
Ja,
Mal
ich
so
denke auch
gesehen.
einfach so, es ist auch eine gewisse Bequemlichkeit, weil man muss es halt irgendwie, man muss was dafür tun.
Ja, genau. Und so wichtig ist es dann doch nicht. Oder ich habe dann keine Ahnung davon und so. Ja.
Na.
Insofern,
Muss einen halt auch erstmal stören, dass man irgendwas
insofern
dagegen
hilft eine
tut.
Sperre natürlich schon.
Na.
Also sie hat schon eine Wirkung, denke ich.
Ja, auf jeden Fall.
So, und die Sperre, die jetzt angedacht war, war halt zu leicht, aber das lösen die noch und dann ist das Kernproblem ja nicht vom Tisch. Ja, jedenfalls, Demokratie hin oder her, tja, war natürlich auch ein doofes Thema mit Kinderpornografie.
Ja.
Da kann man, das ist kein besonders demokratisches Thema scheinbar. Habe ich so den Eindruck.
Nee, ich denke, es ist ein sehr emotionales Thema.
Gibt es ja auch
Gut,
gegen?
aber Demokratie allgemeiner. Ich meine.
Gegenbeispiel war halt, was zum Beispiel der Andreas vorhin am Telefon erzählt hat, Jack Wolfskin hat als Firmenlogo eine Tatze und hat Leute abgemahnt, die den Tatze auf ein Kissen gestickt haben oder dergleichen.
Richtig, weil das ist ja böses, geschütztes Markenzeichen und das
Genau.
darf ja dann keiner verwenden, ist klar.
Damit haben die
Nicht auf
erstmal ihren Ruf
Stoffprodukten.
ruiniert. Ja, genau. Wobei eine Tatze ist vielleicht auch ein bisschen zu trivial.
Ja, aber ich meine, Telekom hat das ja auch mit ihrer Farbe gemacht.
Ja, super. Wie sie verkauften ein magentafarbenes Telefon. Ja, das ist so. Ja, damit hat Jack Wolfskin erstmal ihren Ruf ruiniert. Und das war ja mehr tatsächlich eher ein demokratischer Prozess, ne? Dass viele Leute gesagt haben, hey, so geht es aber nicht und so. Und dann war der Ruf ruiniert, hat dazu geführt, dass die da auch zurückgerudert haben, ne? Dementsprechend. Insofern, kann man dazu
So
sagen, das Internet
kann solche Wirkungen haben, kann aber auch andere.
ist
Aber ich
teilweise
denke, es hat
demokratisierend.
zumindest die Möglichkeit, dass man sich umfassender informieren kann, dass man halt was wir vorhin gesagt haben, dass man mehrere Seiten an Informationen von Sichtweisen abrufen kann, dass man die leichter Leute mit verschiedenen Sichtweisen finden kann, wenn man gezielt sucht.
Mhm.
Oder halt auch jemand vor Ort, wenn da irgendwie eine Katastrophe ist.
Gut, ja. Das hat aber ja eigentlich nicht so viel mit Demokratisierung zu tun. Ne?
Nö, aber ich finde Informationen, Wissen hat viel mit Demokratie zu tun, weil man kann ja nur dann demokratisch entscheiden, wenn man die Informationen dafür hat, um dann wirklich eine qualifizierte Entscheidung zu treffen.
Das
weil wenn man jetzt sozusagen per Zensur allen die gewünschte Information unterschiebt, hat man gar nicht mehr die Möglichkeit, da normal zu entscheiden, unbeeinflusst.
Das heißt, unsere Demokratie könnte eigentlich besser funktionieren, wenn die Bürger diese Möglichkeiten ausnutzen würden, sich besser zu informieren und dann sozusagen bessere Entscheidungen zu treffen in der Wahlkabine. Einen guten Job zu machen in der Wahlkabine, sozusagen.
Wobei natürlich auch immer der Wille dazu sein muss, dass man das auch macht.
Das ist das Problem, das glaube ich.
Wobei man kann vielleicht auch argumentieren, dass Leute, die sich nicht informieren, auch nicht wählen gehen. Weiß nicht, ob das auch so der Fall ist.
Ja, ich denke schon, aber ich kenne auch Leute, die informieren sich und wählen dann die CDU.
Hm.
Und zwar unabhängig von den Informationen, die sie gefunden haben. So.
Ja, weil das hat man ja schon immer so gemacht.
Ja, genau.
Ja.
Und ich meine, die CDU ist zwar nicht so toll, aber die SPD ist ja nun mal völlig unwählbar.
Genau,
und über die Linke brauchen wir gar nicht reden.
Und so nicht besser.
Ja, genau. Und die Grünen, naja, geh mir weg.
Und, so. Und wenn man so Splitter-Randgruppen wählt, dann ist man sowieso irgendwie so ein ganz komischer.
Ja, die Grauen Panther, das ist doch eine verlorene Stimme.
Ja, genau.
Die schaffen es doch eh nicht. Gut, die Piraten vielleicht. Ja, ist ja doch recht hochgekocht. Ja gut, aber ich meine, da liegt es natürlich letztlich am wählenden Volk, die Demokratie auch auszuleben und umzusetzen. Nicht nur an denen, aber auch.
Mhm.
Ich denke, da ist ein Punkt, wo es an der Demokratie ein bisschen hakt.
Ja.
Und es gibt Sachen, die kann selbst das Internet nicht lösen. Das kann auch nur ein Werkzeug zur Verfügung stellen, um Dinge einfacher und besser zu machen.
Ja.
Aber besser machen müssen es dann doch die Leute, die es machen.
Wobei das Internet eventuell vielleicht irgend so gewissen Stellen halt Macht zuräumt, die es vorher da nicht gab. Zum Beispiel Google, dass sie entscheiden können, welche Seiten ganz oben auf der Trefferliste stehen, was man zuerst sieht. Das ist ja auch eine große Einflussnahme, die man da hat.
Ja.
Ich meine, vorher war das mehr so bei den klassischen Medien, was im Fernsehen gezeigt worden ist, wurde halt irgendwie von der Chefredakteur da entschieden. Ja. Da gibt es halt heute andere Stellen, die also, da mehr Einfluss haben. Ich meine, Google hat natürlich den Anspruch, da neutral zu sein und das nach mathematischen Prinzipien umzulegen, aber man weiß es halt nie genau.
Ja, sicher gehen kann man nicht, das stimmt. Man kann aber auch einfach jemand anderen fragen.
Genau, man kann eine andere Suchmaschine verwenden.
Und das geht ja nun, das ist ja eigentlich einfacher. Es ist eigentlich einfacher, sich gut zu informieren, sozusagen.
Genau.
Es ist aber nicht einfacher, wie wir ja eben festgestellt haben, sich zu informieren. Weil man sich aus der Flut ja die Sachen dann rauspicken muss. Das war früher einfacher. Dann geht man an den Kiosk, kauft sich die Bild und dann hat man seine Info.
Ja, aber auch nur, wenn das dann drin stand. Also ich finde es nicht unbedingt schwerer, sich zu informieren. Also ich finde, es ist vielleicht immer noch schwer, eine qualifizierte Meinung zu bekommen, eine umfassende, aber an sich eine Information zu finden, finde ich erstmal leichter.
Ja, eben. Also sind leichter zugänglich.
Ja, auch wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie einkaufen will, irgendwie will man ein neues Handy kaufen und früher hatte ich eigentlich nur die Möglichkeit, mich in einen Laden zu stellen und den Verkäufer zu fragen, was er denn da hat, was er wie findet. Und was er mir denn verkaufen will eigentlich, weil der hat ja wieder ganz andere Interessen, der möchte ja irgendwie das Produkt verkaufen, wo er irgendwie am meisten dran verdient.
Oder wenn du einen guten Verkäufer hast, das, wo er selbst von überzeugt hat, ist. Das richtig, ist aber trotzdem richtig. Nicht zwingend das, was gut zu dir passt.
Eben, ja. Eben. Ich meine, der Verkäufer hat vielleicht ganz andere Ansprüche, wenn ich da irgendwie im Laden stehe und der will mir einen Computer verkaufen und er ist der absolute Spielefreak und der meint, da muss unbedingt eine super Grafikkarte rein, weil...
Ja.
Ohne super 3D-Performance geht sowieso nichts. Dann ist das für meine Büroanwendung daheim vielleicht noch lange nicht das Ideale, weil man dann viel Geld für was ausgegeben hat, was man überhaupt nicht braucht. Und dann ist nachher kein Kartenleser drin, dass man die Kamera nicht auslesen kann, was einem vielleicht wichtig gewesen wäre.
Ja.
Wo man nur nicht dran gedacht hat.
Ja, wohl wahr. Das heißt, du informierst dich ja mehr übers Internet, über Produkte.
Eigentlich
Wo
ja ausschließlich, ne?
guckst du denn da? Herstellerseite erstmal, um
Ja,
schon
also
so
erstmal, man
rauszufinden.
kann natürlich beim Hersteller mal gucken, was der überhaupt hat, was der so anbietet.
Aha. Da kriegt
Das
man
ist
so
auch
ein bisschen.
meistens gar nicht so schlecht, finde ich.
Der hat die besten Bilder jedenfalls.
Der hat die besten Bilder,
Die besten
genau.
Produktfotos.
Ich meine, das ist dann zum Beispiel, wenn du irgendwie bei eBay reinguckst, die haben dann, oder auch irgendwelchen Prospekten, wenn ich irgendwie beim Mediamarkt, ich hatte einen Prospekt in der Hand. Und was da so an Beschreibungen, jetzt, er hat irgendwie nach Laptops geguckt, Beschreibung dabei steht, das ist schon Grütze, muss man sagen.
Zu wenig.
Also hätte ich irgendwie, also war ich echt schockiert, wie schlecht die Beschreibungen sind, weil die dann halt irgendwie total unvollständig sind. Dann wird halt irgendwie beim Prozessor mal vergessen, dass das ein Dual-Core ist, dass der zwei Prozessoren, nicht nur einen mit 2,2 GHz hat, was ja schon irgendwie einen wesentlichen Unterschied
Also
hat.
ein oder zwei drin sind, das ist schon ein Unterschied. Ja, das stimmt. Alles richtig.
Und irgendwie bei dem einen steht dabei, dass ein Card-Reader dabei ist. Und bei dem anderen haben sie es halt vergessen, weil sie gedacht haben, ist nicht so wichtig. Aber für mich als Kunde ist das vielleicht genau das entscheidende Medium, das Kriterium.
Nur im Mediamarkt kannst du dir ja den Laptop mal angucken. Also
Genau,
der
das ist
steht ja da
natürlich
und dann kannst du ihn
ein.
so links, rechts, ach, da ist jetzt ein
Ja.
Reader oder nicht oder so.
Genau, dann siehst du irgendwie, ah, da sind USB-Anschlüsse dran. Und, oh, der hat auch einen auf der rechten Seite, nicht nur auf der linken. Ist vielleicht dann praktisch.
Für eine externe Maus. Das ist zum Beispiel was ich festgestellt habe, lässt sich im Internet kaum rauskriegen.
Na.
Dann steht da höchstens dran, der hat drei USB-Anschlüsse. Meistens steht nur, der hat USB-Anschlüsse. Man weiß nicht, wie viele und wo die sind. Und wie praktisch das ist und so. Und das, wenn du gezielt suchst.
Das ist dann halt ganz nett, wenn man dann halt vom Hersteller vielleicht gute Bilder findet, von allen Seiten mal drauf ist.
Ja,
Aber gibt es ja auch
genau.
nicht immer von jedem
Nee,
Produkt.
eben.
Was ich nicht schlecht fand, war bei Wikipedia gibt es auch teilweise Produktbeschreibungen. Gut, ich war dann mehr auf der englischen, das ist dann auch nicht jedermanns Sache, weil die halt irgendwie ausführlicher waren, die Produktbeschreibung. Aber da war dann auch besser zusammengestellt, was so alles drin ist. Bei Wikipedia gibt es auch teilweise Vergleichslisten, zum Beispiel für Software, wo dann irgendwie aufgelistet ist, was es alles in Software für den Bereich gibt.
Stimmt, das fand ich auch hilfreich.
Und verschiedene Kriterien, was die können, was die nicht können. Finde
So
ich eine
schon mal
super Sache.
grob vorklassifiziert, ne?
Ja. Oder ja, sowas kann man vielleicht auch selber dann mal anlegen, wenn man sich dann über irgendwas informiert, wenn man da Zeit und Mühe reinsteckt, dass man das dann direkt an anderen zur Verfügung stellt. Die freuen sich. Aber es sind ja meistens Entscheidungen,
Ja.
die dann viele Leute treffen, zum Beispiel ein neues Handy kaufen. Das ist dann nett, wenn man irgendeine Liste hat, wo man dann einfach mal rausgucken kann, okay, ich brauche die und die Kriterien, das muss auf jeden Fall erfüllen. Und die ganzen anderen kommen schon mal alle nicht in Frage, dann muss man sich nur zwischen fünf entscheiden oder so.
Ja, das ist dann schon ganz praktisch.
Und
Ich habe aber auch
natürlich.
den Eindruck, ich habe auch schon den Eindruck gehabt, dass es für manche Produkte im Internet besonders schwierig ist, sich vernünftig zu informieren. Beispielsweise alles, was mit Klang zu tun hat. Kopfhörer zum Beispiel. Kopfhörer, Mikrofone, Gitarrenverstärker oder sowas.
Natürlich, da hast du
Wo du
da gar
so.
keine Möglichkeit, weil es keine Messwerte für gibt, sozusagen.
Genau,
Du kannst ja nicht messen, wie toll der Klang ist im
du hast
Prinzip.
halt tolle Produktfotos, aber mal ehrlich, diese Ohrstöpsel-Kopfhörer, die sehen ja alle relativ gleich aus.
Richtig.
Und dann kannst du halt noch sagen, naja, ich weiß, bei dem Hersteller, der macht nur tolle Sachen oder so und der Hersteller, den brauche ich gar nicht betrachten, aber im Endeffekt steht zum Klang immer nur da, dass die super klingen auf der Herstellerseite.
Richtig, wir haben mal irgendwie Headsets gekauft und also Headsets, irgendwie Kopfhörer mit Mikrofon. Und da ist dann irgendwie so eine Preisspanne irgendwie von 10 bis 100 Euro. Sitzt da so und denkst du so, okay, das ist irgendwann mal verschiedene Dezibelbereich angegeben, aber
Genau, Frequenz,
was das
Gang.
Ding jetzt wirklich taugt, ob das vielleicht direkt auseinanderfällt, wenn man es anguckt. Und gar wie dann der Klang ist und das Mikrofon, also ist für mich als Laien, also habe ich nicht so viel Ahnung von, ich spreche nur rein, ist für mich nicht auszusagen. Also da muss man dann wirklich halt mal in andere Quellen gucken, zum Beispiel irgendwelche Foren, wo Leute sich damit beschäftigen. Gibt es irgendwelche Soundforen, Mikrofonforen, wo man dann nachgucken kann, was die Leute empfehlen, wo man wieder mal jemand gefragt hat. Also man muss ja gar nicht selber fragen, sondern man kann einfach suchen. Sowieso generell in Foren immer mal erstmal suchen, bevor man irgendwas fragt. Ja. Das sehen die Leute sonst nicht so gern, wenn man zum fünften Mal am gleichen Tag dieselbe Frage gestellt hat.
Man kriegt dann immer so einen Link präsentiert. Guck mal hier, klick.
Genau. Ja, oder wenn die Leute halt böse drauf sind, halt gar nichts.
Problem, was ich auch sehe, ist, ich kann ja im Internet Sachen billiger kaufen als im Geschäft um die Ecke.
Mhm.
Oft jedenfalls.
Ist doch erstmal kein Problem, oder?
Ich bin mir nicht so sicher. Ich hab so ein bisschen den Eindruck, dass ich im Geschäft um die Ecke besser beraten werde, weil das Internet berät mich nicht so gut oder es ist schwieriger, an Informationen zu kommen. Außerdem kann ich im Internet das Teil nicht in die Hand nehmen. Und das werden wir auch in absehbarer Zeit kaum lösen.
Richtig.
Denke ich mal. Das heißt, ich gehe um den Laden in die Ecke, so ein kleiner Spezialfachmarkt, der ein bisschen Schwierigkeiten hat, sich überhaupt über Wasser zu halten. Da gucke ich mir die Produkte an, lasse mich lang und breit beraten und mache Probehören vom Kopfhörer oder was auch immer. Und hinterher gucke ich, wo ich es im Internet noch 10 Euro billiger kriege.
Ja.
Schlecht für den Fachmarkt. Der geht dann hops irgendwann. Und dann kann ich meine Kopfhörer nirgendwo mehr ausprobieren.
Genau, und da hat man keinen mehr, der einen irgendwie beraten kann.
Genau.
Weil man irgendwie vergisst, dass man in so einem Geschäft halt die Leute auch deswegen bezahlt, dass man da halt jemanden stehen hat und dass man den Kram angucken kann.
Genau, richtig.
Ich meine, das sind alles Kosten für Miete, für das Personal, das da irgendwie möglichst qualifiziert ist. Wenn keiner mehr bereit ist, dafür Geld auszugeben, dann lohnt sich für die Geschäfte auch nicht mehr, da jemanden hinzustellen.
Genau.
Ich glaube, es hat auch so den Effekt, dass dann irgendwelche Leute eingestellt werden, die halt kein Fachpersonal mehr sind, sondern halt wirklich nur noch Verkäufer.
Auf 400-Euro-Basis.
Die da stehen.
Hab ich im.
Und keine Ahnung haben von den Produkten, die da drumherum liegen. Und ich denke so, oh, sie wollen das kaufen. Naja, ich mache hier nur die Kasse. Suchen sie sich was raus. Steht was auf der Packung drauf, glaube ich.
Ja, hab ich auch schon so erlebt. So Packungen. Also ich habe dann jemanden, so einen Verkäufer mal gefragt, ja, was ist der Unterschied zwischen den beiden Geräten und so. Und dann nahm der halt so die Packung in die Hand und las mir vor, was auf der Packung steht. Und also Packung lesen kann ich auch selber.
Richtig, richtig. Also, dafür brauche ich nicht mal ins Geschäft zu fahren.
Nee, genau. Die Info kriege ich auch im Netz. Ja, stimmt. Ja, das ist halt schwierig. Ja,
aber das ist dann halt netter, wenn man dann irgendwie in Foren oder auf Bewertungen, manche Shops haben ja auch irgendwie so Bewertungsseite, wo dann Leute irgendwie was dazu schreiben können, wo man dann sieht, denen hat das gefallen, denen hat das nicht gefallen. Wobei die meisten schreiben immer nur, es hat mir super gefallen.
Ja, gibt oft so eine Sache, aber. Gibt oft gegensätzliche Meinungen.
Ja. Dann sieht man vielleicht dann schon, wenn man irgendwie was gekauft hat und der hat sich super drüber geärgert, weil das überhaupt nicht seiner Erwartung gesprochen hat, weil das irgendwie. Das Gerät sah vielleicht super aus, war super billig, aber war dann halt total laut.
Ach sowas. Ja, genau. Aber dann gibt es manchmal so gegensätzliche Bewertungen, dass ich hinterher dann da stehe, so, ja, jetzt weiß ich es immer noch nicht. Weil so, ist es jetzt toll oder nicht toll?
Ja. Man muss auch gucken, irgendwie zum Beispiel Amazon ist da so ein bisschen für bekannt, dass sie Bewertungen, die Kunden schreiben, halt auch mal löschen.
Ja?
Ja, das passiert da regelmäßig, dass da reihenweise Bewertungen gelöscht werden. Okay. Also es gibt da irgendwelche Leute, die beobachten halt diese Bewertungsseiten, weil da halt irgendwann mal der Verdacht aufgekommen ist. Und dann schauen sie halt, was dann so an Produktbewertungen gelöscht worden ist. Und das ist wohl halt nicht immer so, dass da nur totaler Unsinn gelöscht wird, sondern manchmal auch mal einfach nur kritische Stimmen,
also
die halt nicht so gern gesehen werden.
Dann, das ist immer wieder weil bei
der Zinsen. Die wollen ja, dass die Leute das Produkt dort kaufen.
Ja, kann man schon verstehen. Aber dann sind wir wieder ein bisschen bei Zensur mehr oder weniger.
Ja, also dann ist vielleicht Zensur. Also muss man auch ein bisschen aufpassen, dass man halt direkt beim Hersteller oder bei dem Händler nicht unbedingt neutrale Sachen findet. Weil der hat ja auch ein Interesse dahinter.
Ja, das ist richtig. Dann muss man seine Bewertungen auf einer neutralen Plattform abgeben. Gibt's ja auch.
Genau.
So. Aber beim Hersteller ist es schön praktisch. Oder beim Anbieter. Ne?
Genau, weil da ist man gerade im Shop und das sind auch die Informationen, die halt man direkt sieht, wenn man danach sucht.
Ja, genau.
Weil meistens sucht man halt in irgendwelchen Shops danach, was man kaufen will. Und nicht ansonsten irgendwelchen skurrilen Foren oder Blogbeiträgen von sonst wem, die man überhaupt nicht kennt.
Da sind wir wieder bei dem Punkt, man muss sich das zusammensammeln.
Genau.
So, wir machen nochmal ein bisschen Musik, sammeln unsere Gedanken. Wir haben auch nur noch 13 Minuten Sendezeit. Hier ist der Nordfunk auf Radio Rheinwelle 92,5 mit dem Tanjev.
Und dem Pi.
Und ich habe hier nochmal Burnshee Thornside mit dem Titel Phone Number Blues. Burnshee Thornside war das. Ich glaube, die CD muss ich nochmal neu brennen. Hier ist der Nordfunk. Die Sendung des Chaos Computer Club Mainz. auf Radio Rheinwelle 92,5 mit dem Tanjev
und dem Pi.
Und wir reden heute über Informationsquelle Internet. Wir haben uns zuletzt so schön unterhalten über Einkaufen im Internet und Einkaufen um die Ecke. Mhm. Es gibt Bewertungsseiten im Internet, wo man sehr schön Produkte und vielleicht auch Dienstleistungen bewerten kann.
Genau, zum Beispiel Ciao ist da ganz bekannt. Kennst du das auch?
Ja, ich kriege das immer als Google-Treffer, wenn ich irgendein Produkt suche. Und dann klicke ich immer drauf und dann kommt da sowas wie, schreiben Sie die erste Bewertung.
Genau.
Das hilft mir dann immer nicht.
Zu einigen, es gibt halt so viele Produkte, dass es irgendwie keine Seite gibt, die zu allem Bewertung hat. Aber ja. Ciao hat zumindest zu manchen Sachen ganz gute Bewertung, finde ich.
Aha.
Wenn man halt man muss schon irgendwas Bekannteres kaufen. Zum iPhone wird man wahrscheinlich haufenweise Bewertungen finden.
Auf jeder beliebigen Plattform.
Nee, aber an sich ist der Sinn von dem Dienst halt, dass sie Produktbewertungen sammeln und das neutral. Wo man dann halt ausführlich von irgendwelchen Benutzern Berichte bekommt, wie sie das finden, was sie für Probleme damit haben.
Boah. Wie glaubwürdig sind die Berichte?
Das ist so eine Sache, weiß man nicht, ne?
Haben eben gehört, Firmen sollten eigentlich davon Abstand nehmen, selber welche zu schreiben.
Aber ich glaube, das wissen nicht alle Firmen.
Nee. Aber wenn das auffliegt, ist das halt immer ein bisschen schlecht.
Ja, aber ist halt schwierig, ich meine. Lass das mal auffliegen, ne?
Ja, gut. Aber ich meine, wenn es auffliegt, ist das halt der GAU, ne?
Das ist dann echt super.
Dann traut man...
Diese Firma hat es irgendwie total verbockt.
Genau, dann traut man den Bewertungen zu den Produkten schon mal gar nicht mehr, so ganz generell. Ja,
außer das ist noch ein bisschen schlimmer, als Leute zu abzumahnen, ja, die da irgendwie mal was auf ihr Kissen gesteckt haben.
Ja, das vielleicht schon, ja. Hast du schon mal Bewertungen geschrieben?
Ehrlich gesagt nicht, nee. Weil die wollen da irgendwie Mindestanzahl und das ist schon aufwendig.
Wie Mindestanzahl?
Ja, man muss da irgendwie schon einiges an Textlänge schreiben.
Ach so.
Und das wird ja, glaube ich, auch nochmal irgendwie redaktionell überprüft, dass man da nicht totalen Unsinn schreibt.
Okay, das ist aber eigentlich qualitätssteigernd, ne?
Ja, schon. Also man findet auch wirklich hochwertige Sachen und so.
Ja, bei anderen Anbietern, bei Amazon vielleicht so oder so.
Ja, bei Amazon sind es ja nur so, also ich finde, Amazon selber schreibt ja erstmal schon mal fast nichts zu seinem Produkt. Also so geht mir das immer, wenn ich da irgendwie so ein Produkt kaufen will, da steht da irgendwie so 3 Zeilen Beschreibung dabei, dann denke ich so, oh.
Also ich habe manchmal schon Schwierigkeiten rauszufinden, was es überhaupt ist.
Genau.
Ist das jetzt ein Buch oder eine CD, ein Hörbuch oder der Soundtrack?
Genau, ist dann unten drunter ist dann irgendwas, was automatisch generiert ist, was dann ein bisschen komisch aussieht.
Ja, vor allen Dingen kommen da erstmal 3 Abschnitte Werbung für dies und Leute, die das gekauft haben, haben auch was anderes gekauft und was weiß ich nicht alles. Und dann weiter unten kommen nochmal ein paar Produktinfos.
Genau, und irgendwo stehen auch mal vielleicht ein paar Bewertungen von Leuten.
Ja, genau. Ich habe lange gebraucht, um die Produktinfos. Da muss man nur langsam, lang genug scrollen.
Ja.
Ja, und dann irgendwann kommt es doch noch. So komisch.
Okay.
Genau, aber du hast auch noch
keine. Was es noch gibt, gibt es Quipe. Schreibt sich Q-Y-P-E.
Oh Mann, vielleicht sollten wir das mal als verlinken. Das
sollten wir den Link aufschreiben.
Wie schreibt man das?
Q-Y-P.
Aha. Okay.
Das ist .com. Weiß man ja nie.
Jo,
und die machen mehr so gebietsorientierte Werbung für irgendwelche Services. Also wenn man zum Beispiel hier eine Pizzeria sucht oder einen Friseur oder keine Ahnung. Irgend so ein Laden um die Ecke. Dann kann man halt immer noch angeben, wo man das sucht. Das ist halt so das Praktische. Dann kriegt man irgendwie so eine Übersichtskarte von Wiesbaden oder von Mainz, wo dann irgendwie so ein kleines Google-Fähnchen, also eine Google-Karte so mit kleinen Fähnchen markiert ist, wo dann er was gefunden hat. Und dann kriegt man vielleicht noch ein paar Infos dazu rausgespuckt, wo man dann irgendwie noch Benutzerbewertungen abgeben kann, wie die Leute das gefunden haben, die schon mal da waren. Nur das sah eigentlich so ganz nett aus.
Das ist ja schön zu wissen. Das kannte ich jetzt zum Beispiel noch nicht.
Ich kannte das auch nicht. Habe ich jetzt so von Leuten hier aus dem Club berichtet bekommen. Wir haben so ein bisschen Umfrage gemacht zur Sendung, was andere Leute wissen, weil wir sind ja auch nicht so allwissend und versuchen ja auch ein bisschen unseren Horizont zu erweitern und aus verschiedenen Blickwinkeln, ganz in diesem Sinne dieser Sendung, unsere Informationen zu verbessern.
Mhm.
Deswegen ist es auch immer ganz nett, wenn wir einen Interviewpartner haben. eine Meinung mehr im Studio.
Ja, sollen wir jetzt aufrufen zu mehr Interviewpartnern?
Ja, wer weiß, vielleicht haben wir irgendwie einen Hörer, der irgendwie was Interessantes macht beruflich in Richtung Computern, Technik oder einfach so ein bisschen mit uns labern will. Also vorhin hat ja auch schon jemand angerufen und Frage gestellt, sind wir natürlich sehr offen für. Mhm. Wir nehmen die Leute auch gerne in die Sendung, ist natürlich auch verständlich, wenn sie das nicht wollen. Wir beißen aber nicht.
Oft.
Mal nicht, also. An guten Tagen.
Man kann Kontakt mit uns aufnehmen, entweder über das veraltete Medium E-Mail, radio@cccmz.de. Außerdem haben wir eine Website, nordfunk.cccmz.de, mehr oder weniger der Angelpunkt unserer Sendung, der Dreh- und Angelpunkt. Da könnt ihr unsere Sendungen nachhören, euch über neue und nächste Sendungen informieren. Außerdem die Links zu den Liedern, die wir spielen. Außerdem die Links zur Sendung, die wir da reinsetzen. Außerdem könnt ihr da Kommentare hinterlassen. Und wir beantworten die.
Immer.
Immer.
Versprochen.
Genau.
Vielleicht nicht direkt am gleichen Tag, aber wir beantworten das.
Ja, wir sind immer so viel mit Vorbereiten
befasst. Genau, Tag und Nacht machen wir nichts anderes.
Ja, und da haben wir wenig Zeit.
Hartes Leben.
Richtig. Unsere Sendezeit ist fast um. Wir machen einfach noch ein bisschen Musik, weil das Album gefällt mir so gut. Apropos Musik. Musikvorschläge nehmen wir natürlich auch sehr gerne entgegen. Wir spielen ja ausschließlich freie Musik, die man frei weiterverteilen darf hinterher. Und außerdem haben wir keine Lust auf Stress mit der GEMA und die haben merkwürdige Ideen zum Thema Podcast und Weiterverbreiten von Radiosendungen im Internet und so.
Da müssen wir nachher Geld für zahlen, dass wir das auf die Internetseite stellen können und das ist uns zu blöd.
Das ist alles ein bisschen unerfreulich.
Ich hoffe, und euch gefällt die Musik trotzdem. Wenn nicht, müsst ihr euch bei Tanjev beschweren, der macht das zum Glück immer. Ja. Ich bin ihm da sehr dankbar.
So ist das. Ich nehme immer Musik mit. Und wenn ihr euch die Musik nicht gefällt oder ihr gerne mal was anderes hören würdet, könnt ihr mir Musikwünsche schicken. Das ist alles kein Problem. Hat bis jetzt aber eigentlich noch keiner gemacht.
Nö, hat noch niemand gemacht.
Ab und zu
muss halt irgendwas Freies sein, was man halt irgendwie
anderes,
auch verwenden darf.
Anderes, also die Leute hatten schon, haben sich teilweise mal beschwert hier und da. So, was ist das für Musik? Man kann es halt nicht jedem recht machen, aber eine bessere Idee hatte auch keiner. Deswegen spielen wir das, was mir gefällt. Ganz einfach. Aber versucht's mal auf unserer Internetseite nordfunk.cccmz.de. Jetzt haben wir es aber oft genug gesagt. Außerdem könnt ihr Dienstagabend zum Club vorbeikommen.
Dann aber wir haben noch nicht gesagt, wie man Fnord schreibt. Schreibt man nämlich F-Nord.
F-Nord.
Mhm. Und dann Funk ist klar, glaube ich.
Genau. Und wer jetzt noch wissen will, was eigentlich das ist, dann probiert mal die Seite richtig zu schreiben und ladet euch die Sendung Nummer 23 runter. Auch mit dem Titel Fnord, glaube ich, einfach.
Ja, ich glaube.
So. Und da haben wir dann mal lang und breit in 2 Stunden erklärt, wo dieses Fnord herkommt. Nee, mitten in der Sendung taucht dann der Hinweis auf, wo das eigentlich herkommt.
Ja, genau. Die habe ich auch schon gehört.
Nach uns kommen der Markus Ritter und der Jochen Peters mit der Sendung Why Should the Devil Have All the Good Music? Wir machen Schluss für heute. Den nächsten Fnordfunk gibt es am 7.3., habe ich richtig? 7. März.
Ich hab's nicht hier.
Ja, doch, das ist schon richtig. Und wird natürlich auf unserer Internetseite angekündigt. Und wir sagen tschüss bis dahin und machen noch einmal Burn She Thornside, diesmal mit City Girls. Nordfunk.